amüsiere mich darüber, dass die Schulz hier sitzt und abwechselnd eine Käseschinkenbrot frisst und einen Keks.
Oh,
liebst.
Steht die Fläche. Hab, wo kommt das vor? Mein Wurstbrot. Mein Wurstbrot.
I don't know.
Im Himmel ist die Hölle los.
Ah.
Ich brauche den Stift. Kennt ihr den Film?
Ja, natürlich.
Das ist auch ein Guilty Pleasure.
Mimi Sonne, wie heißt sie?
Mimi irgendwas.
Es ist alles schon live, wir nehmen alles auf. Tatjana und das Wurstbrot.
Nein, Paul und das Wurstbrot. Aber das ist eine gute Inspiration, weil über den Film haben wir noch nicht genügend geredet. Ein Meisterwerk.
Alright. Sollen wir dann anfangen oder musst du noch fertig?
Mach.
Ich mach Nummer zwei. Hm? Ich mach Nummer zwei. Ich suche gerade einen Artikel, schicke dir den zu und dann bin ich fertig.
Ich würde gerne zwei machen.
Und nicht dein Ernst, da muss ich jetzt nachdenken. Also.
Dann brauchst du eins,
zwei, drei.
Halt, was sagt Nummer drei?
Eins, zwei, drei. Tatjana, bin ich Paul Schulz.
Ach, den Namen, ja. Paul Schulz.
Das ist all so fucking rude. Das bleibt übrigens alles drin, ne? Teller und die Wurstbrot.
Ja.
Bleibt alles drin.
Dann können wir gleich sagen, Leute, ihr merkt, wir sind mittendrin in der Produktion einer weiteren Folge von
Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Paul Schulz, Barbie Breakout und Tatjana Berlin.
Yay. Yeah.
Einen schönen guten Tag.
Also, wir sind mittendrin in einer epochalen und uns alle in allen, alle Zwiebel heute werden heute vom Körper gezogen, weil wir uns entblößen bis auf die Knochen heute.
Nein, das weiß ich nicht. Also, weiß ich jetzt
doch.
Auch. Du vielleicht.
Ja. Unser Thema ist nämlich.
Ist ja auch die Klappriste von uns.
That is true. That is true. Unser Thema ist Guilty Pleasures. Dinge, die wir genießen, für die wir uns aber dabei ein bisschen schämen. Und das kann ja, Dicky, nicht die Tapete mit den Krallen. Und das kann ja alles sein.
Das
ne?
kann relativ viel sein.
Es kann Essen sein, es kann Getränke sein, es kann Porno sein. Bei uns liegt es nahe, dass es vielleicht auch Film, Funk und Fernsehen ist.
Vielleicht. Es können auch Charaktereigenschaften sein.
Nee, eine Charaktereigenschaft ist kein Guilty Pleasure. Vielleicht müssen wir nochmal definieren, was Guilty Pleasures sind.
Wenn man sich ein bisschen, zum Beispiel, wenn
Paul, wenn du geschluckt hast, mach dich doch mal an der
Paul ist ja noch sein Wurstbrot.
Mein Wurstbrot.
Die sind wirklich etwas ein Brötchen, nicht erkernt.
Also ganz kurz, stell dir mal vor, du lachst jetzt Paul aus wegen seinem Wurstbrot. Das ist ja so, auch so ein bisschen Schadenfreude. Das Gefühl
lecker.
Schadenfreude. Ist das nicht ein bisschen Guilty Pleasure? Ich finde schon.
Nein.
Doch, wenn man Schadenfreude empfindet, empfindest du Freude über das Missgeschick von anderen. Und ich finde, ist ein bisschen schamhaft
bei
mir.
Ich finde das so schön, dass irgendwie es festgefügte Definitionen von Sachen
jetzt
gibt.
Jetzt säuseln sie aber sehr. Jetzt räuspern sie mal.
Ich sagte, ich finde das schön, dass es so festgefügte Definitionen von Sachen gibt. Und Diana sagt dann einfach, ich finde das aber nicht.
Ja.
Und definiert es komplett um.
Absolut, das ist
das
meine Freiheit als Individuum.
Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil wir das off Mike das letzte Mal besprochen haben, da fand sie, Ghosting sei Cancel Culture. Das haben wir im Vorfeld 20 Minuten diskutiert, ob Ghosting Cancel Culture ist oder nicht, which it isn't. Aber ja, okay.
Das macht
also
dich als Individuum aus.
Individuum.
Du, beim Dschungel sagen sie auch immer Muskeltiere, also insofern ist es egal.
Ist das falsch?
Ja, Musketiere.
Ach so, Musketiere. Ich dachte,
Muskeltiere ist denn doch falsch.
Ich dachte, sie meinten.
Manche Sachen fallen mir auf, manche nicht.
Ja.
Aber die Frage war, wie definierst du denn jetzt nach Brockhaus, lieber Paul, Guilty Pleasures?
Merriam-Webster.
call me Merriam-Webster. Call me Merriam Interwebster. Also ein Guilty Pleasure ist eine Sache, die man tun kann, die man schauen kann, die man hören kann, die man genießt, von der man aber weiß, dass sie eigentlich auch fragwürdige Momente hat.
Paul, erkläre mir bitte, warum, wenn ich Schadenfreude empfinde, das nicht in diese Definition wie Faust in Handschuh reinpasst.
Und bitte.
Because it doesn't.
Und ich bin hier der
die
Regeln beugt.
Weil es kein Ding ist. Also es ist etwas, halt kein Film mache. Oder kein Song oder kein
Scheißegal. Ich kein mache etwas.
Was zu essen ja. oder irgendwie sowas. Es ist kein Ding.
Also es ist jetzt für mich auch nicht so absurd, wie ist Ghosting Cancel Culture. Also ja, theoretisch ist auch Schadenfreude, kann auch Guilty Pleasure sein, wenn man sich dafür schämt, dass man eben furchtbare Dinge sagt oder tut oder denkt.
Ja, muss ich jeden Tag. Ja,
sure, oft. Sure. Würde ich an deiner Stelle sicherlich ja. auch.
Okay, wir können ja vielleicht ein bisschen harmloser anfangen. An ja. der äußeren Zwiebelhaut lasst ziehen und nicht an der innersten.
Bevor wir da jetzt voll ins Thema einsteigen, lass uns doch nochmal einen Spoiler-Alert machen. Wir haben das ja am Anfang des Jahres schon eingeführt in einer Folge, dass wir eine Serie oder einen Film oder irgendein Thema, das ihr da draußen alle kennt oder partizipieren könnt, relativ problemlos kurz und knackig mal darüber sprechen, wie wir das finden und wie wir das einordnen. Das Thema ist, also ne, Spoiler Alert, es geht um And Just Like That, die Sex in the City Sequel. Ja, du findest es super.
Super, ich bin nie Sex in the City Fan gewesen, vielleicht ist es deswegen, dass ich diese neue Serie oder dieser neue Versuch, die fortzuführen, als eigenständig ansehen kann, dass die Themen viel näher an mir dran sind, logisch, ich bin in dem Alter, und dass ich den Versuch, die Fehler von damals auszubügeln, zwar ein bisschen in Details übertrieben finde, aber insgesamt gesehen ein total richtiger Weg und ich kann das so neu sehen. Ich vergleiche nicht immer mit früher, weil ich die früheren Folgen nicht kenne und daher liebe ich das.
Jetzt erklär mir doch bitte mal, wir haben noch in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass dir viele Sachen dann zu schwarz besetzt waren oder zu divers und jetzt muss da jetzt auch noch dieser Charakter rein
ja,
und so.
Das ist
diese
genau
Serie,
das.
Die genau das so schlimm tut,
ja.
so qualvoll, zwangvoll diversifying the cast, auf Teufel komm raus, nur damit es ein bisschen woke und ein bisschen zeitgemäß ist, weil man die Fehler der Vergangenheit, wie du schon sagst, richtig bügeln will. Das stört dich dann nicht?
Doch, das ist das, was ich als Minority Details bezeichnen würde. Dass ich da finde, dass sie übers Ziel hinausschießen, das finde ich auch. Das finde ich genauso, dass sie übers Ziel hinausschießen in ihrem Ach, wow. Versuch, es allen recht zu machen. Aber ich blende einfach aus, dass es früher nicht so war und denke, jetzt ist es ein bisschen zu viel, aber insgesamt gesehen sind die Thematiken, um die es geht, also nachlassende Scheidenflüssigkeit oder
Vaginal Dryness.
So, all diese Themen, die sie ansprechen, sind so unerhört in Fernsehserien, dass ich das super finde, dass sie das alles da reinpacken. Es ist ein bisschen zu viel von allem, aber es ist trotzdem toll, dass sie es machen.
Ich finde, also was mich halt tatsächlich stört, ich war nie in Sex and the City Fan. Ich habe es damals geschaut, weil wir ja nichts anderes hatten. So, ne, war ja wirklich ja, so. Wir hatten ja
ich
Fernsehen,
trotzdem
war ja wirklich
nicht geschaut.
Trist. So. Und ja, ich habe es geschaut. Ich fand es aber immer scheiße. Ich fand Carrie scheiße, weil die eine selbstbezogene, egozentrische, egoistische Alte ist, die mich irrsinnig genervt hat immer schon. Die einzige, mit der ich mich immer identifizieren konnte, war Miranda. Miranda Same. War eine klar denkende, ehrliche Frau. Die war gerade raus. Die hatte ein Rückgrat. Die hat auch, wenn sie Dinge nicht verstanden hat oder so, dann hat sie das gerade raus gesagt, aber die hat, ne, sie war eine intellektuell und logisch funktionierende Person und die fand ich immer toll. Also das war die einzige, wo ich gesagt habe, ja, mhm. mit der kann ich mich identifizieren. I'm okay with her.
So.
Und ich fand Samantha jetzt? Scheiße, ich fand Charlotte scheiße und über Carrie wollen wir, wie gesagt, gar nicht reden. Und ich habe anderthalb Folgen, zwei Folgen, glaube ich, bei Daniel geschaut und ich war schockiert, was sie aus Miranda gemacht haben, weil sie haben sie ja eigentlich komplett neu geschrieben.
Ja.
Die haben ja diesem Charakter alles, was sie besonders gemacht hat, genommen und haben ihr halt so eine neue Rolle auf den Leib geschrieben, die jetzt so mit allem so struggelt und ach, das ist aber aufregend und das ist aber auch schlimm und ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin und wie ich mich artikulieren soll. Also so eine bemüht, es kam mir ein bisschen vor, erinnert ihr, habt ihr The Conners gesehen?
Ja. Ja.
Was sie aus Jackie gemacht haben. Es ja, war so ein bisschen ja. das, also die
weiß,
die dumme, linke, Pseudo-Woke-Uschi.
In der ersten Staffel, die jetzt
ja, ich habe da nicht weitergeschaut. Ja, ja. Genau, aber
sie ist jetzt viel besser.
Was sie dann aus Jackie gemacht haben. Also,
okay.
dass sie wirklich, als, es
Bleib
wirkt,
bei dieser.
Lass mich kurz sprechen. Mhm. Es wirkt, als hätte ein eigentlich rechtskonservativer Mensch diesen Charakter als das schlimmste mögliche linke Klischee geschrieben. Einer linken Karen. Und ich fand das unerträglich, was sie aus ihr gemacht haben. Unerträglich.
Paul. Ja, also ich fand nicht nur diese Figur unerträglich, sondern ich fand die ganze Serie unerträglich.
Ja, ich mache mich jetzt nur gerade an Miranda fest.
Und ich war ja früher auch eine Miranda mit Samantha-Einschlägen. Und die Figur, die ich am liebsten geguckt habe in dieser ganzen Serie, war immer Samantha. Deswegen hat sie mir jetzt schon sehr gefehlt. Obwohl sie natürlich versucht haben, sie über irgendwelche angeblich stattfindenden SMS-Kommunikationen noch vorkommen zu lassen. Das war auch völlig beballert. Ich fand es einfach unfassbar Panne geschrieben. Und habe gedacht, irgendwie, ihr habt die, also ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Autorinnen, die daran beteiligt waren, die alte Serie gesehen hatte, weil keine dieser Figuren stimmte noch.
Steve ist halt jetzt 100.
Steve ist auf einmal irgendwie ein gebrechlicher alter Mann, der war früher ein fitter, cuter Barkeeper.
Absolut cute.
Und Miranda ist halt, wenn man es sich mal betrachtet und ganz unabhängig davon, mit wem sie da schläft, Miranda ist halt von einem sehr selbstbewussten, sehr erfolgreichen, im Privaten, sehr entscheidungsfreudigen, sagen wir mal, geradlinigen, Rückgrat habenden Wesen zu jemandem geworden, der an allem zweifelt, der an nichts mehr Freude hat, die aber gleichzeitig solche schönen Sachen macht, wie sich während ihr Mann leidend auf dem Sofa sitzt, von einem anderen Menschen Finger bängen zu lassen und dann irgendwie kurz entschlossen dieser Person nach in eine andere Stadt zu folgen und ihrem Mann das einfach mitzuteilen, wo ich dann denke, ey Alter, irgendwie, jetzt rufen wir dann aber doch mal eine Intervention aus und bitten einen Psychologen dazu, weil offensichtlich hast du komplett den Verstand verloren. Und das hat auch nichts mit dieser alten Figur zu tun, sondern die Figur, so wie sie jetzt ist, ist einfach komplett behämmert. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht als weiße, sehr privilegierte Person mal darüber nachdenken könnte, warum man privilegiert ist und wie man vielleicht seine diversen Plattformen oder Privilegien mit anderen Menschen teilen könnte, sondern das hat was damit zu tun, so wie sie damit umgeht. Das hat ja nichts damit zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass andere Leute sichtbar gemacht werden durch ihr Vorkommen in dieser Serie oder irgendwie sowas, sondern alle Leute, die da entweder genderdivers sind oder nicht weiß sind, sind ja nur dazu da, um unsere weißen Heldinnen zu besseren Menschen zu machen. Das ist ja komplett behämmert. Ja.
It's true though. Du rollst mit den Augen.
So, und die einzige neue Figur, die ich wirklich gerne geguckt habe, ist Carries neue Freundin, die Immobilienmaklerin. Die fand ich super, das fand ich eine selbstbewusste Frau. Da dachte ich erst, sie würde als der Samantha-Ersatz inszeniert werden. Das ist sie dann nicht. Das ist aber auch okay. Und der Rest dieser Figuren ist einfach, da hätte ich die Drehbücher angeguckt und gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, das sind alle komplette Klischees. Mhm. Und man kann sich jetzt natürlich darüber unterhalten, ob es nicht gar kein Klischee ist, eine Non-Binary-Figur zu nehmen und sie komplett zum Arschloch werden zu lassen und daraus jemanden zu machen, der wo Brian, ich musste die ganze Zeit Shea angucken und dachte irgendwie so, ja, Brian Kinney stünde jetzt neben dir und würde Beifall klatschen, weil du bist auch offensichtlich ein total bindungsresistentes, gefühlloses Sexmonster. Der könnte sich da sicher gut wiedererkennen. Und ob die jetzt non-binary ist oder nicht non-binary, die Figur, ist mir völlig wurscht in dem Zusammenhang.
Ich fand den Podcast ganz schlimm. Diesen Woke-Button. Woke-Button. Also Horror. Tatjana, okay. Du rollst die ganze Zeit die Augen und stöhnst.
Ja, ihr seid alle noch nicht in meinem Alter. Und auch nicht in dem Alter
der Protagonisten. Du bist 33, hast du in der letzten Folge mehrfach
gefühlte. Und in der 33. Folge davor warst du 29.
Gefühlte 29. die traurige Wirklichkeit ist natürlich, ich bin so alt wie die in der Sendung. So, wenn jetzt Miranda zum Beispiel, vor 20 Jahren hörte das auf, ne? Oder vor 17 Jahren. Da war die mit dem Steve verheiratet und war glücklich und emanzipiert und alles gut so. Jetzt 17 Jahre später.
Da waren ja noch zwei Filme.
17 Jahre lang begriffen, dass diese Ehe eine Sackgasse ist, dass der Typ, der ja nun wirklich gealtert ist, aber den haben sie ja nicht auf alt geschminkt, der sieht ja nun mal so aus, wie der jetzt heute so aussehen würde nach 17 Jahren. Das ist also ein alter Mann mit Hörproblemen, der sein Leben gerne auf der Couch verbringt. Und sie spürt seit Jahren in sich, dass das ihr nicht mehr reicht. Und es fehlt der Erweckungskick. Und dieser Erweckungskick kommt nun dummerweise von dieser doch sehr unsympathischen Che, finde ich auch, dass die unsympathisch wirkt. Aber da, wo die Liebe hinfällt. Und nun erlebt die ihren zweiten Frühling und ist total euphorisiert und wirft natürlich alles über den Haufen und nimmt keine Rücksicht mehr. Ich würde genauso reagieren. Wenn ich mir jetzt mein Leben vorstelle, was relativ ereignislos zwischen Job und Netflix hin und her wabert, würde ich bei der erstbesten Gelegenheit das Abenteuer suchen.
Und dem gelegentlichen Rudelbums?
Nicht mehr nachdenken. Ja, der Rudelbums gehört in die Routine des langweiligen Alltags. Das ist ja nichts, was mich mehr rausreißt. Also wenn du jetzt emotional gepackt wirst von irgendetwas und wenn es auch etwas ist, mit dem du nicht rechnest, weil dass die jetzt plötzlich lesbisch wird, ist ja auch aus der Vorgängerhistorie der Figur überhaupt nicht. Nein, Miranda.
Ja, die Figur, in die sie sich verliebt, ist trotzdem
non-binary. Nein, Miranda wird lesbisch.
Die Figur, mit der sie Sex hat?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie wird plötzlich zur Lesbe. Das ist ja auch eigentlich Quatsch. In der Historie der Figur war das nie angelegt. Aber ist egal. Die hat jetzt ihren Moment, die hat einen Menschen gefunden und die schmeißt alles über Bord und da segelt nicht nur die Rationalität mit, sondern auch die Menschenkenntnis und alles. Und ich kann das total nachvollziehen, dass jemand so sein Leben hinschmeißt und ins Ungewisse aufbricht. Ich finde das überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen.
Das hat aber mit der Figur, die sie mal war, überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, ein Glück. Das ist ja auch nicht mehr die Sendung, die es mal war. Das soll ja jetzt auch eine völlig, nach 17 Jahren muss sich doch was getan haben. Und sie zeigen es mit der Brechstange, sie zeigen es zu überdeutlich. Die schwarzen Charaktere sind plötzlich alle nur Unterstützer der Weißen, da habt ihr recht, das ist richtig doof. Aber immerhin haben sie versucht, das richtig den Handschuh mal umzudrehen, also das Innerste nach außen zu kehren und alles neu zu mischen.
Und haben dabei alles falsch gemacht.
Das finde ich toll, dass sich dafür die drei wiedergefunden haben und dass sie dieses Experiment, weil ihnen war klar vor Ausstrahlung, dass alle alten Fans das hassen werden. Das ist ja logisch. Das
ich glaube nicht,
müssen
dass denen
sie
das
mit
bewusst.
Doch,
ich
muss.
Nicht, dass denen das
muss. Doch, glaube ich schon. Ganz bestimmt.
Also, das, was ich dazu nochmal sagen möchte, ich hatte mich darauf eigentlich sehr gefreut, weil ich dachte, wir könnten Themen, die ich wichtig fände, in diesem Format neu verhandeln. Wir könnten Sexualität in dem Alter, in dem die Figuren jetzt sind, neu verhandeln. Wir könnten das Zusammenleben mit schwulen Männern, die es in der Serie immer gab, neu verhandeln. Wir könnten das Ganze in einem New York stattfinden lassen, in dem der übliche Bevölkerungsanteil 40% POC ist und das könnten wir mal sichtbar machen. Und zwar die in der Stadt lebenden POC, die ganz divers sind. Wir könnten uns zum Thema Gender nochmal neu unterhalten, aber das, was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben keine neue Unterhaltung angestellt, sie haben keine Fragen in den Raum gestellt. In der alten Folge war es ja immer so, in der alten Serie war es ja immer so, dass Carrie am Beginn der Folge eine mehr oder weniger sinnvolle oder bekloppte Frage gestellt hat und die dann innerhalb dieser einen Folge beantwortet wurde.
I couldn't help but wonder.
Genau, I couldn't help but wonder, bla. Ich glaube, wenn sie dieses Format beibehalten hätten und in jeder Folge eine Frage beantwortet hätte, statt zu versuchen, in jeder Folge alles richtig zu machen, wäre dabei interessanteres und besseres Fernsehen rausgekommen.
Ja.
Das kann sein.
Und ich glaube, wenn sie einen Vorschlag, den es vor 2 Jahren mal gab, durchgezogen hätten, nämlich sie hat sich dazu auch geäußert, also es gab vor 2 Jahren mal diese Idee, als schon klar war, Kim Cattrall wird nicht dabei sein, hat Salma Hayek gesagt, let's make her Latina. und ich glaube, eine POC-Figur in diesen Kreis aufzunehmen, ganz selbstverständlich, und so zu Sexualität kommunizieren zu lassen, wie die Figuren das früher immer getan haben und jetzt nur sehr angestrengt und verkrampft, wie ich fand, hätte dem Ganzen, glaube ich, besser getan.
Ja. Okay, genug. So. Sonst reden wir noch übermorgen darüber.
Ja, genug.
Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch jetzt interessiert und ihr versucht, das auf Sky auch zu gucken oder auf irgendwelchen Plattformen.
Oder auch nicht.
Und dann eure Meinung uns
genau,
zu schreiben. Oder auch nicht.
So, wir kommen zurück zu den Guilty Pleasures. Ich fange jetzt einfach mal an.
Mach doch.
Weil für mich sind Guilty Pleasures fast nicht existent, weil ich aufgehört habe, mich dafür zu schämen, wenn ich Dinge gut finde. So. Also ich zelebriere und genieße ganz viele Dinge, wo andere Leute drauf gucken und sagen, boah, Alter, are you sure? Und ich so, ja, voll. Finde ich geil. Und manchmal ist es auch Selfcare, manchmal ist es einfach das, was sich gerade richtig anfühlt. So. Das Einzige, wo ich tatsächlich ein Gefühl von Schuld, den Stachel der Schuld in der Seite habe, wenn ich es konsumiere, sind verschiedene Formen von Reality-TV, weil, und darüber haben wir in der letzten Folge eingängig gesprochen, wie toxisch das sein kann, wie schlimm das sein kann. Es gibt trotzdem Formate, die ich wahnsinnig gerne gucke. Und da komme ich zu meinem ersten. Das Universum mittlerweile der Real Housewives, des Real Housewife-Franchises ist ja riesengroß. Ne? Das ist auch bei Bravo. Andy Cohen ist da der Host, wenn es mal was zu hosten gibt, also die Reunions. Und ich glaube auch einer der Ideengeber gewesen. Und es gab, ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel Real Housewives auf irgendwas rauskam und welche das war. Ich glaube, es war wahrscheinlich Atlanta oder Beverly Hills oder New York. I don't know. Real Housewives of New Jersey ist mein Steckenpferd und da kam die erste Staffel 2009 raus. Ich habe alle anderen mal angefangen, auch gerade, weil ich viele Freunde hatte, die eben, die sind entweder New York oder die sind Beverly Hills oder sie sind, ganz viele lieben Atlanta. War alles nicht meins. Ich habe angefangen und auch habe schnell wieder ausgeschaltet. Es war, hat mir nicht gefallen. Bei New Jersey bin ich sofort hängen geblieben. Erste Folge, erste Staffel habe ich geschaut und ich war sofort verliebt. Es ist Trash. Es ist harter, harter, harter Trash. Und natürlich problematisch bis Magdebusien, aber da kommen wir noch zu. Es gibt ein paar Charaktere, die dieses Franchise ausmachen, die auch von Staffel, also es gibt eine, die von Staffel 1 dabei ist, Teresa Giudice. Ich glaube, das ist auch die prominenteste von allen mittlerweile. Und also das muss man dazu, die Real Housewives an sich, es dreht sich ja immer darum, dass man sehr privilegierten, sehr reichen Frauen, Socialites im weitesten Sinne in ihrem Leben folgt. Ne? Also die Struggles, die sie jeden Tag haben, welches Kleid kaufe ich, welche Frisur möchte ich, meine neue Sportlinie, meine Sportklamottenlinie, meine Yoga-Klamottenlinie, kommt die an oder kommt die nicht an? Mein Mann will schon wieder ein neues Haus kaufen und ich muss es dekorieren, meine Güte, ist das schlimm. Keiner hat Mitleid mit mir, warum ist mein Leben so hart und so unfair? Ihr merkt schon, ich nehme diese ernst. Ist da nochmal anders, weil es, also New Jersey ist eben ein Format, das hauptsächlich Italo-Amerikanerinnen begleitet. Das ist alles ein bisschen halbseiden und tendenziell, das ist aber nicht nur in diesem Franchise, sondern auch in den anderen so, öfter auch mal so ein bisschen halblegal. Also Teresa Giudice saß mittlerweile auch im Knast und ihr Mann saß auch im Knast, weil sie einfach Fraud begangen haben. Sie haben Leute betrogen, sie haben Geld hinterzogen und so.
Was man so tut, wenn der Tag lang und einem langweilig ist.
Ihre Schwägerin Melissa Gorga und ihr Mann Joe Gorga, das ist der Bruder von Teresa, die haben auch eine Weile lang im Trash-Business ihre Hände drin gehabt, was ja traditionell eher so ein Mafia-Ding ist. Also gerade bei Italo-Amerikanern, wenn die im Trash-Business was zu tun haben, weißt du eigentlich auch, woher der Wind weht, weil die Mafia da halt lange ein Monopol drauf hat.
Das M-Wort.
I know, böse, böse, Mob. So, und in diesem Universum befinden wir uns, die haben alle in New Jersey irrsinnig hässliche Häuser, riesengroße Paläste, aber die sehen alle aus wie so eine Las Vegas Lobby aus den 90ern. Es ist grauenhaft eingerichtet. Keiner von
diesen Nouveau Rich vom Allerfeinsten.
Oh my God. Keiner von diesen Menschen hat Stil oder irgendeinen Innenausstatter, der, ne, der also keinen Lipgloss mag. Es ist, ja, also die Geissens werden gerne Real Housewives, genau so. Man hat großes Haar, man hat sehr großes Haar, man hat Plastic Surgery, man hat sehr lange Fingernägel. Wenn man Designer trägt, dann eigentlich nur Versace oder Cavalli, weil alles andere ist zu
dezent.
Ja, ja, das möchte man nicht. So, also es muss immer laut sein, es muss groß sein und es gibt, jede Familienfeier endet eigentlich in einer Schlägerei. Man reißt sich gegenseitig die Extensions aus dem Kopf und so, man beschimpft sich, es geht um Prostitution, es geht um Knast, es geht um Menschenhandel. Es ist ein gefundenes Fressen für jeden, der irgendwas Problematisches finden will, because everything is, alles daran ist schlimm.
Ist das geskriptet oder ist das nicht?
Nee, wir hatten ja in der Reality-Folge, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, was jetzt Scripted Reality ist und was nicht. Die sind nicht gescriptet offiziell. Natürlich okay. Gibt es von den Producern Plotpoints, die eingebaut werden. Also wie das Christening des Kindes, wo es dann eskaliert. Ja, das ist dann natürlich nicht Das ist dann natürlich nicht gescriptet, die schlagen sich in Wirklichkeit die Schädel ein und reißen sich die Extensions aus dem Kopf. Aber diese Zusammenkünfte werden halt zusammengeführt und natürlich gibt es auch Storylines, die voraussehbar sind und angelegt werden und so. Die New Jersey Housewives waren die ersten Housewives, wo es Familienverbande gab, also wo die Housewives untereinander miteinander auch verwandt waren oder eingeheiratet waren oder so. Nicht alle, aber viele. Es gibt zwei Spin-offs aus dem New Jersey Franchise und es gibt halt so ein paar Stars. Also Danielle Staub ist der größte Star aus diesem Franchise, die nicht mehr dabei ist. Theresa ist noch die einzige, die dabei ist. Von Anfang an, Danielle Staub war Staffel 1 und 2, glaube ich, dabei und dann immer noch mal so als Freundin wurde sie dazugeschnitten, aber sie gehörte nicht mehr zum festen Cast. Und Danielle ist ein Charakter, den man gesehen haben muss, um sie zu verstehen. Ich habe die das erste Mal on screen gesehen und bei mir sind sofort alle roten Flaggen angegangen. Da hat sie nur 5 Sätze gesagt und ich wusste sofort, um Gottes Willen, you are toxic, thehousedownboots.com. Also die ist wirklich, du siehst die das erste Mal sprechen und du siehst sofort, okay, die ist manipulationsaffin, die weiß genau, wie sie wen um den Finger wickelt. Und das ist auch nicht gespielt, so ist sie halt einfach. Die war, in der ersten Staffel gibt es diesen riesen Eklat mit Theresa, da war sie schon 19 Mal verlobt, mittlerweile sind sie ja ein paar Staffeln später, da ist sie jetzt auch schon ein paar Mal mehr verheiratet gewesen und 20 Mal mehr verlobt wahrscheinlich und so und man, es ist wahnsinnig gutes Fernsehen, wie sie sich da gegenseitig zerfleischen und so, die hatte schon den Namen gewechselt, über die wurde ein Buch geschrieben und so, also das kam dann alles raus im Laufe der Folge und das ist alles real, das ist real information. Irrsinnig unterhaltsam. Der Guilty Part fängt dann da an, wenn man sich anfängt mit zum Beispiel Danielle Staub ein bisschen mehr zu befassen und ein bisschen zu hinterfragen, wie die eigentlich zu der Person geworden ist, die sie da ist und zu der Person, die wir alle hassen, obwohl sie wahnsinnig gutes TV ist, aber man hasst sie. Und dann findest du halt raus, dass die, ne, also die Mutter war 15, als sie sie bekommen hat, dann wurde sie irgendwie adoptiert, dann wurde sie ab 8 Jahren immer wieder missbraucht, bis sie sich nach eigener Aussage mit 11 das erste Mal gewehrt hat. Also da steckt eine irrsinnige Leidensgeschichte dahinter, bis sie zu dieser Person geworden ist. Und dann plötzlich fühlt man sich natürlich schuldig dabei, dieser Person dabei zuzuschauen, wie sie eben so reagiert, wie sie es nur kennt und wie sie es nur kann. So. Trotzdem muss ich sagen, freue ich mich auf jede neue Staffel. Es ist eine dieser Staffeln, die ich früher immer illegal gestreamt habe. Mittlerweile kann ich sie auf Amazon die ganze Staffel kaufen und ich mache sie jedes Mal. Because it's fucking good TV. Und ja, ich liebe es, diesen Damen zuzuschauen. Jedes Jahr haben sie ein neues Gesicht, neue Titten, neue Ärsche. Die Haare werden immer größer, es wird alles immer absurder. And I'm absolutely here for it. Also,
das ist ein Guilty Pleasure.
Ich
das
werde einen Zusammenschnitt der schlimmsten Momente in die Shownotes packen. Ja, wenn ihr, es gibt ja mittlerweile gibt es die Real Housewives auch auf Netflix zu schauen, aber ich glaube nur Beverly Hills und Atlanta. Ich hoffe, New Jersey kommt irgendwann dazu, weil das ist wirklich, also ja, Television Gold, muss man sagen. Die Gesichter,
ja, ich habe es nie gesehen. So, ich kann nichts dazu sagen, weil
ich finde das natürlich. Ich finde das schön, dass Barbie sich davon unterhalten fühlt. Ich finde das alles hochgradig problematisch und extrem frauenfeindlich.
Which is what
das,
I said.
Das muss ich ja aber nicht unbedingt widersprechen.
Deswegen ist es ein Guilty Pleasure.
That's why it's guilty.
That's why it's guilty.
Was hast du denn für ein Guilty Pleasure?
Ich überlege gerade jetzt, womit ich anfange. Bei dem einen.
Es kommt so Gunter Grass, ist mein Guilty Pleasure.
Genau. Der war öfter als einmal reading, verheiratet. Das reading ist ganz
Proust,
schwierig.
Reading Proust in a straight back chair. Nein. Also, mein Guilty Pleasure ist, ich überlege jetzt gerade, ich fange mal mit dem Dreigestirn an. Weil das einfach erklärt ist. Mein Guilty Pleasure sind gute romantische, oder sagen wir mal romantische Komödien, ob gut oder nicht, kann das Publikum selber beurteilen, in denen berühmte Männer ihre Hosen ausziehen. So.
Moment, da muss ich kurz drüber nachdenken. Kennen wir Barbie, bevor er anfängt? Fällt dir eine romantische Komödie ein, wo Männer ihre Hose ausziehen?
Natürlich nicht. Also ich habe jetzt gerade Pam und Tommy angefangen, da fällt die Hose ja sehr. Aber
nee, romantische Komödie, nee, das ist ja eher so ein Julia Roberts-Ding.
also Hugh Grant sowas, mit runtergelassener
ja,
Hose.
Ja, sowas nee. In der Richtung. Nee. Also, fällt dir irgendwas an mir auch nicht.
Also, dann wird das ja jetzt auch edukativ, das hätte ich gar nicht
ja,
gedacht. Aber
doch, so halt, aber Paul,
das hast du
natürlich.
Ja.
Ja, bla. Das ist so, ich mache wieder die Sophia und sage, wir stellen uns vor, Hollywood 2010. Leute überlegen sich, was hat man denn noch nicht gesehen und wie könnte man das inszenieren? Es gibt diese Idee, dass man romantische Komödien macht, die sich um das Thema Sex drehen, weil Sex ist ja irgendwie erfolgreich und man besetzt dabei aber sehr ernsthafte Schauspielerinnen und gute Schauspielerinnen und gute Schauspieler, beziehungsweise, naja, gute Schauspieler auch nicht immer, aber jedenfalls berühmte männliche Schauspieler. Diese Idee war offensichtlich so ansteckend, dass innerhalb von 12 Monaten gleich 3 dieser Filme produziert worden sind. Und diese Filme heißen in der Abfolge ihres jeweiligen Erscheinens Love and Other Drugs oder auf gut Deutsch Nebenwirkung inklusive Freunde mit gewissen Vorzügen oder auf gut Englisch Friends with Benefits und No Strings Attached oder auf gut Deutsch Freundschaft Plus.
Also so. Friends with Benefits war Ashton Kutcher und Mila Kunis, richtig?
Also ich...
Oder was Justin?
Ich referiere mal kurz in umgekehrter Reihenfolge. Freundschaft Plus oder No Strings Attached waren Natalie Portman und Ashton Kutcher in einem Ivan Reitman-Film. Ivan Reitman hat so wunderbare Sachen wie Ghostbusters gemacht. Mhm. Freunde mit gewissen Vorzügen waren Mila Kunis und Justin Timberlake
there we go.
In einem Film von Will Gluck, der vorher Straight Easy A gemacht hatte mit Emma.
Kennen wir alle.
So, und
so angewidert.
Love and Other Drugs, in Nebenwirkung inklusive, war von Edward Zwick und mit Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway besetzt.
Also wow. Gute Besetzung, soweit.
Gute Besetzung. Die guten Besetzungen sind nicht nur in den Hauptrollen, sondern diese drei Filme haben alle etwas gemeinsam, nämlich, dass sie von riesigen schauspielerischen Talenten in den Nebenrollen nur so strotzen. Also Patricia Clarkson ist dabei, Kevin Kline ist dabei, Greta Gerwig ist dabei, Oliver Platt ist dabei, Judy Greer ist dabei, Jill Clayburgh ist dabei, also die große, ernstzunehmende amerikanische Schauspielerie. Das liegt unter anderem auch daran, und deswegen jetzt kommen wir dazu, warum ich mich dabei nicht schuldig fühle, dass alle diese drei Filme versuchen, die üblichen Rom-Com-Klischees zu umschiffen, indem sie eigentlich alle dieselbe Geschichte erzählen. Nämlich eine junge Frau, die sehr beschäftigt ist oder warum, ob jetzt aus beruflichen oder privaten Gründen, ist erstmal völlig sekundär, oder gerade von der Liebe enttäuscht worden ist aus irgendwelchen Gründen, sucht sich einen sehr attraktiven jungen Mann, dem sie sagt, außer Ficken Jipsi nischt.
Ah,
so.
Okay.
Und
also das Rollenmodell ein bisschen modernisiert.
So, das Rollenmodell ein bisschen modernisiert. Der absurdeste von diesen Filmen ist Love and Other Drugs, weil das ist ein sozusagen historischer Film, auch über die ersten Vermarktungskampagnen von Viagra. Jack Gyllenhaal spielt einen Medizinvertreter, der sehr reich werden möchte und deswegen Viagra vertritt. Dabei stößt er auf eine Patientin, die von
stößt.
Die von Anne Hathaway gespielt wird. Und die ihn bei ihrer zweiten Begegnung, bei der ersten Begegnung tut er so, als wäre er Medizinassistenz und sie zieht ihren BH aus vor dem Arzt. Das ist natürlich hochgradig übergriffig, deswegen darf sie ihm bei ihrer zweiten Entgegnung ihre nicht unansehnliche große Handtasche zweimal richtig über den Schädel ziehen. Das ist auch schön.
Sieht man denn von den Männern die Ärsche und die Schwänze?
Dazu komme ich gleich. So. In Freundschaft Plus ziehen wir dasselbe mit einer Ärztin durch. Also Frau Portman spielt eine sehr beschäftigte Ärztin. Herr Kutscher spielt einen jungen Mann, der nicht so beschäftigt ist und der ihr immer dann, wenn sie anruft und sagt, ich würde jetzt gerne gefügelt werden, genau das zur Verfügung stellen kann. Und in Freunde mit gewissen Vorzügen spielt Justin Timberlake einen sehr gut beleumundeten Grafikdesigner, der nach New York kommt und dort von Mila Kunis, die Personalerin ist, angeworben wird. Und die einigen sich auch irgendwann darauf, dass sie beide sehr erfolgreich Yuppies sind und sich aber gerne gegenseitig vögeln wollen und das dann auch tun. Diese Filme sind zwar von drei Männern inszeniert, sind aber, sagen wir mal freundlich, mit dem schwulen oder weiblichen Auge betrachtet, weil die einzigen Personen, um die da herum inszeniert wird, sind die Männer in diesen Filmen. Das heißt, oder wie Herr Timberlake bei den Pressesachen und im Making-of zu diesem Film nochmal ganz sagt, one of us is using his body as a cinematic tool. Mila Kunis antwortet darauf mit dem schönen Satz, well, honey, you're a tool, I knew that. Yeah. Man sieht nicht nur die Ärsche von all diesen Herrschaften, sondern man sieht das auch mehrfach. Und diese Filme sind deswegen für das queere Publikum auch so genussreich, weil in allen drei dieser Filmen queere Nebenfiguren vorkommen. Die beste in diesem Film ist, in den besten von den drei Filmen, nämlich Freunde mit gewissen Vorzügen, ist Woody Harrelson. Der spielt Justin Timberlakes schwulen Kollegen und will ihm immer sagen, wie man denn jetzt wirklich anständig, unanständig datet und wie man das macht mit dem promisken Verhalten, ohne sich dabei schuldig zu fühlen.
The Ethical Slut. Da muss der Schwule natürlich das erklären.
So, The Ethical Slut. In No Strings Attached gibt es einen schwulen Mitbewohner und bei Love and Other Drugs gibt es einen schwulen Arzt. Insgesamt ist es so, wer mal Herrn Gyllenhaal in voller Schönheit, ich sage das jetzt einfach mal so, oder Herrn Timberlake in voller Schönheit oder Herrn Kutscher in voller Schönheit sehen will,
ist von hinten.
Von hinten. Bei Timberlake nicht nur von hinten. Ist mit diesen Filmen sehr gut aufgehoben. Außerdem sind diese Scripts alle wirklich gut und sehr witzig. Also No Strings Attached ist ein Friends with Benefits ist ein wirklich guter Film, weil er diese Klischees, mit denen romantischen Komödien arbeiten, benutzt, aber sie dabei gleichzeitig auf die Schippe nimmt. Also das sind alles drei Filme, die nicht schlecht sind. Das sind alles drei Filme, die nicht besonders gut sind. Sie sind auch alles Filme, die 12 Jahre alt sind und die an bestimmten Stellen ein bisschen übergriffig sind oder ein bisschen frauenfeindlich oder ein bisschen klischeebeladen. Und das würde man heute alles ein bisschen besser machen. Aber schöne Männer, die ihre Hosen ausziehen, diese drei Filme seien ihnen hiermit sehr ans
Herz gelegt. Kann man sich angucken, genau. Erinnert mich ein bisschen an Meet the Fuckers, das war ja auch so Bombe besetzt und es waren so schlechte Filme und ich wunderte mich immer, warum die da mitgemacht haben. Aber es muss einfach eine Paycheck. Geldmaschine gewesen Paycheck. Sein, ohne ja. Ende. Ja. Ja, also meine Guilty Pleasures, meine Lieben.
Ach, Lido ist hier. Anders.
Sind ein bisschen anders, weil ich definiere das eben so auf mein Leben hin sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ich abends mein Schokoladeneis mit Eierlikör esse, ist das für mich schon ein Guilty Pleasure, weil Eierlikör ist sowas von out und ich liebe Eierlikör, aber da bin ich auch die einzige in meinem gesamten Bekanntenkreis und das ist schon ein bisschen Guilty Pleasure, dass ich immer so eine Flasche Eierlikör mir über meinen Schokoladeneis...
Aber Eierlikör ist doch der letzte heiße Scheiß.
Ja, aber nicht in meiner Welt.
Na, ihre Bekannten sind alle 12, also
insofern... In meiner Welt ist also es das gibt ein Berlin, sehr merkwürdiges...
Es gibt in Berlin mehrere ganz aktuell total gehypte neue Eierlikör-Marken. Also Eierlikör ist
der neue. Ich mache das aber seit 20 Jahren.
Naja, jetzt bist du so... Jetzt bist
also,
du, hast
ist du so, so lange
also seit du 13 bist?
Jetzt ist es wieder Trend. Es wird ja immer so. Ich habe ja meinen ganzen Keller habe ich ja noch voll mit allen Einrichtungsgegenständen von dem Laden Dom. Kennt ihr noch Dom?
Natürlich, Christian Koban.
Ja, Dom war ja der ganz modern in den 80ern.
Das ist schon wieder genervt.
Und das ist auch Guilty Pleasure. Ich habe also Fische, die reden und sich bewegen, wenn du an der Wand an ihnen vorbeigehst.
Alter,
so.
Also Dom was. War für mich
das wird, ja.
queere Begegnungsstätte.
Meine
ich
auch.
In Köln,
ja.
Als ich nach Köln
ja.
gezogen
bin,
ich hatte ja niemanden, ich hatte keine schwulen Freunde ja. damals.
Dann ging man zum Dom.
Genau, und ja. ich bin dann zum Dom gegangen, habe mich immer ein bisschen, hatte geschämt. Angst, da reinzugehen.
Ja, weil es schwarz,
die waren,
dunkel.
Nee, die waren auch alle so hip und schick und dünn und hatten so schwarze Rollis an und so. Und draußen waren diese großen Pailletten. Und dann bin ich da durch, konnte mir nichts leisten. Aber ich bin da rein und habe dann so, ach guck mal, hier gehen die schicken Leute hin.
Und ich habe alles leer gekauft, obwohl ich es mir auch nicht leisten konnte und habe den ganzen Keller mit dem Dreck voll. Alles der Scheiß. Und ich warte darauf, dass das wieder modern wird. Also es ist auch gilt.
Dann macht Tatjana nämlich auf eBay den sogenannten Dom-Flohmarkt.
Nein, auf. Weißt du, worauf ich warte? Ich warte darauf, dass nach Corona endlich bei im AHA macht die geschätzte Kollegin Gabi Tupper nämlich ein Drag-Flohmarkt. Die geschätzte Kollegin. Ja. Und da warte ich jetzt schon länger drauf, dass ich endlich mal meinen ganzen Scheiß da verkaufen kann, weil ich weiß genau, because dass sie mir drag. Das verkaufen.
Die
total. Ein Fisch, der redet, wenn du und sich bewegt, wenn du an der Wand an ihm vorbeigehst, ist total Drag. Außerdem habe ich ganz viel Klamotten.
Mein Podcast müssen. Ist Nummer 1, sagt der Fisch. Seid auf der ganzen Welt. Ja.
Ruhe. So, aber was ich, also das sind so meine persönlichen Guilty Pleasures, aber eigentlich bin ich mein Leben lang gebrandmarkt worden von der Society für meinen Musikgeschmack. Also mein Musikgeschmack war schon immer irgendwie komisch für alle Menschen, die ich kenne. Das wisst ihr ja mit Tina Turner, aber Tina Turner war so Mainstream, dass sie sofort unbeliebt wurde bei diesen ganzen Hip-Leuten. Und zu der bin ich ja bis heute in Bündnistreue für immer verbunden. Ja,
flammender.
Aber alle fanden das peinlich. Dass man jemanden toll findet, den alle toll finden. Also man musste früher eigentlich immer jemanden finden, den man entdeckte sozusagen, um cool zu sein. Ich war also super uncool mit Tina Turner. Und dann kam ja noch dazu, dass im Nachbardorf, wo ich aufgewachsen bin, war wohnhaft die Baronin. Wer ist die Baronin?
Vicky.
Super, Vicky. Genau. Vicky Leandros. Also war ich ein riesen Vicky Leandros-Fan bis heute. Ich finde, die Person ist furchtbar, aber die Stimme ist toll. Und ich liebe das Leben, ist für mich das I Will Survive und Strong Enough hoch 100 in Deutsch. Und das habe ich auch gerne gehört und das war auch schon immer peinlich. Und dann kam ja, als ich nach Berlin zog, dann kam ich ja in Berührung mit diesen politisch korrekten Drag-Szene Kreuzberg und da habe ich dann ja, als ich mit Sarah Leander ankam, da war ich ja richtig, richtig unten durch. Da war also alles zu spät und seitdem habe ich ja als Signature-Song extra immer, wenn ich irgendwo auftrete, singe ich als erstes, playbacke ich schlecht, als erstes Kaltgestellt von Sarah Leander. Aber Liebes,
so bist du doch einfach.
Ja, so bin ich auch einfach. Und das ist ein super Guilty Pleasure natürlich, weil ich weiß selber um die ganze Problematik, finde aber trotzdem, wenn ich das alleine höre, die Stimme schön und höre es trotzdem.
Ja,
und
in meinem Leben gilt Guilty weiterhin Pleasure. Lieber Sarah Leander als Margot Honecker, aber das ist egal.
Ja, aber die hat nicht gesungen.
Weiß man's?
Also, ich hoffe.
Sie nicht, nein.
Nee. Aber solche Musik hat mich immer sozusagen so ein bisschen da musste ich immer ein bisschen rechtfertigen und alles, was man rechtfertigen muss, ist auch in meiner Definition ein bisschen Guilty Pleasure.
Ja klar, wenn man mit Leuten umgeben ist, die so sehr viel Wert darauf legen, dass alles cool sein muss und neu sein muss und anti und so.
Ja,
sure.
Es war immer Beyoncé und nicht Tina Turner, weißt du, so nachdem.
Weil die auch nicht Mainstream war, so right.
Beyoncé. Ja, aber die war trotzdem die ja, wenn ja, schon ja. so eine, dann
Nee, aber Beyoncé ich kenne so Gays auch, so. Die dann auch Cher scheiße finden und Abba scheiße finden und so. Ja. Und man darf das alles nicht und es muss Lana Del Rey sein und so, wo ich auch denke, genau. Leute, seriously?
Ja, genau.
Warum muss es Lana Del Rey sein? Was ist denn an Lana Del Rey so toll?
Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Warte bis heute auch noch auf Erklärungen, aber jetzt offenden wir a lot of people. I'm sorry.
Ja,
don't unfollow. Nein, es ist gar nicht schlimm an Lana, aber Lana und Tina ist nun wirklich kein Vergleich.
Nee, wirklich nicht.
Und dann habe ich natürlich im privaten Bereich auch Guilty Pleasures, für die ich mich eigentlich nicht schäme, aber dann doch natürlich ein bisschen schäme. Also um der Aktualität jetzt nochmal ein bisschen, 2 Wochen später nach Ende der Staffel Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also wie soll ich sagen? Also mit einem der Hauptprotagonisten.
Möchtest du gerne schlafen?
Habe ich geschlafen, aus Versehen.
Wir sagen keine Namen.
Wir sagen keinen Namen.
Ja, aber das ist natürlich eine pompöse Geschichte.
Als ich da ohne, normalerweise lasse ich mir immer ein Gesichtsbild schicken und das, da war die Notgeilheit scheinbar so groß, dass ich es nicht gemacht habe und habe nur ein sehr gutes Körperfoto von hinten gesehen und habe gedacht, da gehst du mal hin, der wohnt in der Nähe. Und als die Tür aufging und die Person als Schemen in der dunklen Wohnung sofort wieder zurückhüpfte ins Schlafzimmer, habe ich nur diesen riesen Wohnraum gesehen, der ausgestattet war wie Versailles und bin dann sofort neugierig geworden und habe den dann im Schlafzimmer dann Arsch hoch, Gesicht im Kopfkissen vorgefunden und dadurch dann auch eine Perspektive gehabt, die okay war, die mich genug so. Und ich ahnte ja schon, auf wem ich liege, aber das habe ich dann ausgeblendet und das ist nachher ein bisschen ein Guilty Pleasure.
Hast du nicht auch, wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber einen prominenten deutschen Sänger,
der auch aus Versehen.
Von einem Schiff und so?
Ja.
Da warst du doch auch, da bist du wegen, weil du die Wohnung gesehen
hast. Da habe ich noch vorher gefragt. Ich habe gesagt, sieht der nicht gut aus auf dem Foto? Und alle so, ja. Und keiner hat ihn erkannt, weil der da gerade so eine Phase hatte, wo er gut aussah. Und dann komme ich da hoch und dann wird die Tür aufgemacht von einem sprechenden Poloch quasi. Also er war schon umgedreht in der Tür beim Aufmachen. Ich weiß nicht, wie er die Türklinke, mit welchem Körperorgan.
I can tell you.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er es irgendwie geschafft. Und das Poloch quäkte in einem breiten bayerisch Fick die dicke Mutti. Und da ich auch diese Wohnung sah, die
hat
nur
er wirklich
aus,
gesagt,
ja, die dicke Mutti. Mutti. Wow. Und ich bin immer noch so stolz, dass ich dabei denn auch einen Ständer gekriegt habe. Das ist ja das Schlimmste.
So stolz bist du? Also, wo ist der Stolz in dieser Geschichte?
Der Stolz ist untrennbar mit Guilty Pleasure verbunden.
Ah.
Also man muss sich ja totschämen, dass man in der Situation einen Ständer kriegt.
Ich könnte nicht.
Nö.
Doch.
Man nicht.
Doch, es war ganz schlimm.
Schatz, mich machen Sachen heiß, die sind so.
Ja, also. So schlimm. Das sind aber auch Guilty Pleasures.
Da hast
aber
du
das sind
recht.
Doch Guilty Pleasures. Ja. Und insofern, dass ich da den einmal durch die Wohnung gebumst habe, aber als ich sie dann auch gesehen habe, wieder an der Haustür aufgehört, rausgezogen, weggegangen bin, ne, weil ich wollte ja nicht mit dem reden. Ich meine, dieses.
Ja, der wollte das, wahrscheinlich auch nicht reden.
Nee, also, aber das Reden war das Schlimme.
Ja, I got you.
Und insofern war das auch ein Guilty Pleasure. Und es war aber auch aus Versehen. Also meine Guilty Pleasure Sexabenteuer sind im Prinzip aus Versehen und insofern kann ich da gar nichts für. Ich bin nicht schuld. Ich wurde in diese Situation vom Schicksal geworfen und musste damit umgehen. Und musste
Rainer kam mit einem Schaufelbagger und hat es dahin gemacht.
Rainer made me do it.
Ich musste das tun, was das Schicksal mir in den Weg stellte. Das ist wie Scarlett, die Erde in die Faust nimmt und nach oben hält und sagt, I will survive.
Ja. Ich werde nie wieder hungern.
Ja, genau das. So fühlte ich mich jedes Mal.
Wow.
Im Prinzip leicht missbraucht. Man muss sagen, im Prinzip fühlte ich mich leicht vom Schicksal missbraucht. Oh, aber ich stand meine Frau und insofern,
ja.
Das ist ein Guilty Pleasure. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich war eigentlich bei Musik, aber gut, schön, dass wir über meine
Sex. Es war ein schöner, sehr unterhaltsamer Schwenk.
Und das ist erst der erste Teil, der zweite kommt später.
Du.
Alles gut.
Slow clap für Tatjana. I'm very
Mic
happy.
Mic drop.
Barbie, möchtest du anschließen oder soll ich?
Ich mach.
Ich könnte auch gerade nicht. Ich bin gerade so ein bisschen,
Ja. Very that. Ihr Lieben, ich habe hier bei der ersten Runde schon die Real Housewives of New Jersey verbraten und es wird nicht besser. Wir bleiben bei Reality TV und es wird nicht besser, es wird schlimmer tatsächlich noch, aber wir bleiben ein bisschen
jetzt
im selben Fahrwasser. Die Rede ist von Mob Wives. Kennt ihr Mob Wives?
Nein.
Ich weiß, was es ist.
Also Mob ist ja das amerikanische Mafia. Wort für Mafia. Genau. Und das, was bei Real Housewives of New Jersey immer schon so mitschwingt, dass es so halblegal ist und dass manche von den Leuten immer, they're going away for a year or two, heißt dann immer, sie gehen in den Knast, aber es darf nicht ausgesprochen werden. Jetzt sind wir mittendrin. Also die Prämisse der Serie, die Idee der Serie, von der Schwester einer der Darstellerinnen erfunden und ausgedacht, ist eben, dass die alle Beziehungen zur Mafia haben, beziehungsweise aus Mafia-Familien kommen, aus einer Mafia-Dynastie. Alle Frauen, die da mitmachen, sind entweder Tochter von einem Mafia-Boss, waren mit einem Mafia-Boss verheiratet, der gerade im Knast sitzt oder so.
Darf ich ganz kurz, bevor du alles erzählst, darf ich eine ganz wichtige Frage, sonst höre ich gar nicht zu.
Sehr gerne.
Müssen die nicht alle sofort nach Ausstrahlung jeder Folge in Knast wandern und verhaftet werden?
Nee, okay, weil die nur Angehörige sind und selber angeblich nichts getan haben.
Ah, okay.
So.
Okay.
Und natürlich sitzen die im Schnitt 100 Stunden daran und prüfen mit jedem Anwalt ganz genau, was gesendet werden kann und was nicht, ist klar.
Okay.
So. Das Ding kam 2011, kam die erste Staffel, das ging bis 2016 auf VH1. Unter anderem die Weinsteins haben da drin gehangen, also, ne, was auch, woher der Wind weht. So. Alles völlig unproblematisch. Und es spielt diesmal nicht in New Jersey, sondern auf Staten Island, also die kleine Insel, oder nicht Insel, aber doch, ist es eine Insel? Doch, ist eine Island. Ja.
Deswegen heißt es Island.
Fuck off. Shut up. I didn't go to school for geography. Ja, Staten Island ist eine Insel. Vielen Dank, Paul. Danke, Paul. Leck mich doch am Arm. Du. So, und die sind tatsächlich alle irgendwie Mafia involviert. Der Cast, der Originalcast, auch da, wie bei allen Reality-Programmen, wird immer ein bisschen variiert. Leute werden ausgetauscht, die nicht problematisch genug waren in der Staffel, ne? Die werden ausgetauscht für If You're Not Good TV, You're Replaced. René Graziano ist die besagte Schwester von Jennifer Graziano, die die Staffel sich ausgedacht hat. Die kommen, da war der Vater Mafiosi, Mafioso, muss man sagen. Drita D'Avanzo ist die einzige, die nicht Italo-Amerikanerin ist, sondern die kommt, glaube ich, aus einer persischstämmigen Familie, meine ich. Hat aber einen Mann, der wegen Mafia, Neo und Delikten im Knast sitzt, während sie filmen. Carla Facciolo gibt es noch. Die Verbindung weiß ich nicht mehr so genau, die war auch die langweiligste. Karen Gravano ist die Tochter von Sammy the Bull Gravano, der auch, also den kennt man, der hat seit den 70ern Leute ermordet für die Mafia. Und dann haben wir noch Big Ange. Big Ange ist der Charakter, an den sich wahrscheinlich die meisten noch erinnern. Pearl hat die auch famously bei RuPaul's Drag Race im Snatch Game gemacht. Big Ange war eine Larger-than-Life-Personality. Die hatte die größten Lippen, die größten Titten. Die sah aus wie ein Kasten Knete. Also die war wirklich nicht schön. Die hat keine Plastic Surgery, hat sich schöner gemacht als vorher. Sie fand sich super. Hatte so eine Stimme. Hat immer so ganz dünne schwarze Zigarillos geraucht und war, also wir haben sie alle geliebt. Jeder hat Big Ange geliebt, weil die einfach wirklich toll war. Aber sie war halt, also ne, auch.
Ist sie tot?
Ja, Big Ange ist tot.
Okay.
Ist an Krebs gestorben.
Das tut mir und leid. Heißt das, dass Angehörige eines Schwerkriminellen zu sein inzwischen der heiße Scheiß ist?
Deswegen für dieses Format, ja. Also es ging tatsächlich darum, sie wollten, also das ist ja auch das Absurde an dieser Serie, ne? Dass der Spagat, der gezeigt wird, das ist ja das, also ja, man kommt denen auf die Schliche. Ich glaube, es war ihnen nicht klar, während sie es gefilmt haben oder auch während sie es ausgedacht haben, war das nicht so klar. Aber man guckt das natürlich und das ist wie Real Housewives auch, ne? Die gehen durch ihr Leben und die Kameras sind halt dabei und schauen denen zu
bei allem. Also es wäre so, wie wenn wir hier in Berlin jetzt eine Serie drehen über den Remo-Clan.
Genau.
Okay,
krass. Genau. Und das, also da kommt natürlich dazu, dass die Mafia-Geschichte in der Vergangenheit ist eher, auch wenn die Leute jetzt noch im Knast sitzen, aber eigentlich geht es ja eher um vergangene Dinge. Die große Zeit der Mafia in Amerika ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei. Aber ja. Okay. Und der Spagat, also das, was man natürlich beim Zuschauen sofort merkt, ist, dass die einerseits irrsinnig stolz sind auf ihre Heritage, alle. Also auch, ne, die sind in dieser Welt groß geworden. Dadurch haben sie alles, was sie haben, den ganzen Reichtum, den sie haben. Da gibt es auch überhaupt kein Schuldbewusstsein.
Wahnsinn.
Also ich lebe in diesem Riesenhaus. Ich habe noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet. Ich habe Millionen auf dem Konto. Wahnsinn. Und das Geld habe ich halt, weil ich das habe. So. Also dass das aus Blutgeld ist, steht nie zur Debatte eigentlich, dass es da ein Schuldbewusstsein geben müsste, steht nie zur Debatte. Ja. Und man ist stolz darauf, aus dieser Familie zu kommen. Man befolgt die Regeln, also es wird auch the rat, dass man, you cannot be a rat, also jemand, der mit den Bullen kooperiert. Und so ist das Allerschlimmste. Es gibt eine der Ladies, die da mitmachen, deren Vater hat, glaube ich, einen Deal gemacht dann mit den Bullen und hat da ein paar Sachen, hat ein paar Leute quasi ans Messer geliefert. Und die ist immer noch persona non grata deswegen, because her dad was a rat. Also ne, die Regeln werden nach wie vor befolgt. Gleichzeitig proklamiert man aber, mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben zu wollen und sich davon freitanzen zu wollen. Und man möchte natürlich nichts damit zu tun haben. Trotzdem macht man bei einer Show mit, die so heißt. Mhm. Das ist wie Derek Wahnsinn. Barry bei Drag Race, der immer sagt, I don't want to be Britney anymore. Und oops, I did it again. So, it's very that. Es funktioniert von vorne und hinten nicht. Es macht logisch keinen Sinn. Aber es ist halt so vulgär. Also wenn man sich vorstellt, Real Housewives of New Jersey ist schon super trash, dann ist das jetzt halt die Sailor-Variante, also die am Hafen groß noch geworden schlimmer. Ist und irgendwie in der Gosse lebt und so. Ja, so ist es halt. Es ist, ich habe so ein paar Kritiken zusammengeschrieben. It has a vulgar charm worse than Real Housewives of New Jersey. It's appalling, funny and frightening. Imagine the angriest Real Housewives ratcheted in overdrive all the time. So ist es halt. Also es ist wirklich schlimm und sie glorifizieren konstant das Leben in einer grundillegalen, grundmoralisch befreiten Welt. Gleichzeitig knüpft man als Zuschauer aber perverserweise irgendwie auch Sympathien an diese Frauen. Man, ne, man identifiziert sich mit denen manchmal, man irgendwie kann da, also gerade Big Ange zum Beispiel ist halt ein Riesensympathieträger, man kann an der Frau eigentlich nichts Schlechtes finden, außer alles. Aber man liebt sie halt trotzdem. Und ein Faktor, der natürlich völlig klar ist, ne, dass es für alle Italo-Amerikaner ist das so ein Judas-Dienst. Also es ist, ne, es bestärkt alle die schlimmsten Klischees, wie Real Housewives of New Jersey ja auch schon. Alle haben sie mit der Mafia zu tun, alle ist illegal, alle reißen sie sich sofort, prügeln sich sofort, keiner kann sich gerade artikulieren, keiner hat irgendwie einen ehrlichen Nerv im Leib und so. Also all diese schlimmen Klischees, diese rassistischen Klischees, die wir alle schon lange kennen, werden da wieder bestätigt und auch Staten Island wird natürlich, steht überhaupt nicht gut da. Und natürlich sind auch ganz viele Opfer dieser Familien, haben sich dann zu Wort gemeldet nach dem riesigen Erfolg dieser Serie und haben gesagt, Leute, es kann wirklich nicht sein, dass hier diese Leute viel Geld verdienen damit, dass sie jetzt hier irgendwie dem, was ihre Familien angerichtet haben, das als Bonus noch gewertet wird und dass ihnen noch eine Fernsehshow gewidmet wird. Und also ich habe die ersten 3 Staffeln, glaube ich, habe ich sehr, sehr gerne gesehen und danach habe ich immer noch mal reingeschaltet und habe dann auch irgendwann aufgehört. Aber ich habe sie alle gesehen. So, guilty pleasure, it is very guilty for me, because, naja, müssen wir nicht drüber reden, warum. Es gab 2 Spin-offs, glaube ich, aber es steht halt auch in einer Linie mit vielen anderen amerikanischen Reality-Programmen, die meiner Meinung nach einen schlimmen Dienst für ihre Communities tun, wie auch Basketball Wives, Married to Madison, Love and Hip Hop und so, wo so schlimme Borderline-kriminelle, aber menschlich verwerfliche Klischees immer wieder reproduziert werden. Also schwarze Menschen sind so, Leute im Hip-Hop sind so, Basketball-Menschen sind so.
Italo-Amerikanerinnen
sind so.
Aber das ist doch,
wenn all dieser Blödsinn, der ne, auf schlimmste Weise rassistische Klischees reproduziert und partizipiert wird als Popkultur, aber halt auch wieder Leuten vorlebt, wie sie sein können, wenn sie famous sein wollen, wenn sie Geld verdienen wollen damit.
Aber das ist doch, wenn ich mal den Paul geben darf, ich kann nämlich Pauls Gedanken gerade lesen.
Glaube ich nicht.
Das Schlimmste daran ist doch eigentlich, dass dadurch wieder die Grenzen verschoben werden dessen, was gesellschaftlich akzeptiert gezeigt werden darf. Die werden doch dadurch, dass sie jetzt Straftäter glorifizieren im weitesten Sinne, werden doch wieder die Grenzen so nach unten verschoben, dass es ist doch alles möglich. Also das nächste Mal werden doch Sexualstraftäter begleitet.
Also ich sag's nochmal, die haben
so,
alle offiziell keinen.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine.
Naja, aber das ist ja eine wichtige Unterscheidung. Also wenn du Angehörige einer Familie bist, ist es ja nicht dasselbe, als hättest du die Taten selber begangen.
Nein, aber du bist trotzdem Teil der Familie und findest es toll und so weiter. Sure. Das heißt doch aber, dass die Grenze des Zeigbaren im Privatfernsehen, und da sind wir wieder bei dieser Diskussion, die werden doch permanent weiter leicht verschoben in Richtung, was kommt denn noch? Also
die, that's why it's a guilt.
Ja, measure. Genau. Deswegen
habe ich es ausgesucht.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Wo endet das? Mhm. Das ist jetzt sozusagen.
Ich kann dir sagen, wo das endet. Na? Also fürs vorläufige Moment. Endet es damit, dass der Moderator eines Reality-Formats amerikanischer Präsident geworden ist.
Zum Beispiel.
Der auch mehrere Urteile gegen sich hat, dem gerade eine ganze Kommission den Umsturz der amerikanischen Demokratie anhängen wird, meiner Meinung nach. Ja. Weil er das auch wirklich geplant und gewollt hat.
Natürlich.
Natürlich kann man sich jetzt davor setzen und sagen, haha, the real ex-wives of Donald Trump, wouldn't that be great?
Ja, das wäre.
I'm sure there's a concept on somebody's table right now. Ja.
So. Das glaube ich auch. Ivana hat schon unterschrieben.
Gott, das hat gerade übersteuert, meine Güte. Wir dürfen nicht alle gleichzeitig laut machen.
Also jedenfalls ist das Format, das dann wahrscheinlich dabei rauskommen wird.
Ja,
das
stimmt.
Und dass Leute
auch. Don't get mad, get everything heißt
und
es dann.
Not without my daughter oder irgendwie sowas. Das ist natürlich die Real-Life-Konsequenz von so viel Bullshit. Weil die Grenze des Unzeigbaren immer nach hinten zu verschieben und dann Realität vor diese Formate zu schreiben, sorgt natürlich dafür, dass Leute davor sitzen und dann letzten Endes sagen, ja, so ist die Welt halt.
Ja, so würde ich auch sein.
Ich muss aber ehrlich gestehen, dass für mich, also da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Reality-TV, dass für mich die Formate, die für mich unschaubar sind, andere sind. Ja. Also das ist, wenn wir uns erinnern, Temptation Island oder so, also wo Leute da, also wo darauf abgezielt wird, dass Beziehungen auseinandergehen oder dass, ne, Leute sich trennen oder so, dass man Leute ganz bewusst in menschlich-moralische Situationen lockt, wo dann
ja, das ist auch
das ist auf eine andere
moralisch Art, miteinander fies auch umgegangen wird. Das finde ich schlimmer, obwohl das hier auch einfach, also ja, guilty I said pleasure. It's a guilty pleasure, that's why I picked it. Das ist Dreck, das ist Dreck und ich mache hier keine Aufforderung, das anzugucken.
Nein. Ich finde das auch als Beispiel super, weil klar, man hat immer Sachen, die man schuldbewusst guckt.
Right.
Ja, gerade bei Reality.
Right.
Absolut.
So, dann, ich komme mir so harmlos vor.
Vielleicht. Aber nach deinen super Hardcore-Porno-Hammer-Rom-Com-Geschichten sind wir doch jetzt angefixt.
Man sieht Justin Bieber nackt von hinten kommen.
Ja, wenn sieht das nicht skandalös Justin ist. Bieber nackt von hinten ist
Justin ja Timberlake, Entschuldigung.
Jetzt geht's los.
Justin Bieber haben wir nackt von vorne jetzt gesehen.
Kommt der Höhepunkt.
Nee, ich glaube nicht, dass jetzt der Höhepunkt kommt, sondern das beweist halt nur, was ich für ein harmloser Charakter bin. Also mein zweites Guilty Pleasure ist wieder sowas ähnliches wie eine Rom-Com. Hat aber ein etwas anderes Konzept und den entzückenden Titel Unter der Sonne der Toskana. Nicht Unter der Sonne Kaliforniens, sondern Unter der Sonne der Toskana.
Wollte ich gerade verbessern.
ist ein amerikanischer Film von 2003, der den unglaublich großen Vorteil hat, dass er auf erstens auf einer wahren Geschichte basiert und zweitens mit einer der großartigsten Schauspielerinnen Amerikas in der Hauptrolle besetzt ist.
Meryl Streep.
Nicht Meryl Streep, sondern, wie ich immer sage, die B-Version von Meryl Streep, ganz einfach, weil sie, die kann schauspielerisch genauso viel, aber man lässt sie nicht, weil sie ein bisschen unterschätzt ist. Also dein Lane war einfach schon mit 16 ein Star, hat in Rumblefish mitgespielt, in jede Menge Coppola-Produktionen, war im letzten Jahr in der unglaublich tollen einstaffeligen Fernsehserie Why the Last Man zu sehen und spielt in Unter der Sonne der Toskana eine Figur,
die... Wie ist die denn bitte 57 Jahre alt? Ich habe die gerade mal gegoogelt.
Ja, die ist 57 Jahre alt und nicht gemacht. Und
Teile von ihr sind 57.
Und meiner
Meinung nicht gemacht ist auch mal schön. Also
ja, aber jedenfalls nicht. Wenn sie gemacht ist, ist sie sehr gut gemacht. Weil
ja,
sie
die ist natürlich
sehr,
gemacht, aber gut.
Sieht sie noch sehr aus wie sie selbst und außerdem war das und ist das immer noch eine der schönsten Frauen der Welt.
Erzähl, worum geht's denn?
So, wir Unter der Sonne der Toskana, ich liebe diesen Film so, weil er mehrere Dinge vereint. Wir treffen die ich wirklich schön finde. Wir treffen am Anfang auf eine Figur, die Frances heißt und Schriftstellerin ist. Dieser Film basiert auch auf der Autobiografie einer Schriftstellerin, die Frances heißt, aber nämlich Frances Mays. Aber das Buch ist ganz anders als der Film, weil das Buch ist eigentlich ein Reise- und Kochführer für Italien, der so ein bisschen feministische Einschläge hat. Daraus hat die wunderbare Audrey Wells, die eine großartige Regisseurin und Drehbuchautorin ist, etwas gemacht, das sowas ähnliches ist wie ein feministisches Meisterwerk, nämlich Frances ist Anfang 40 und erfährt am Anfang dieses Films, dass ihr Mann sie betrügt. Die beiden wohnen in San Francisco, Frances hat eine beste lesbische Freundin, die von der wunderbaren Sandra Oh gespielt wird und Patty heißt. Frances lässt sich also scheiden, zieht deswegen in so ein, weil ihr Mann gerne im Haus bleiben will, weil der eine neue Freundin hat, sie hat aber keinen neuen Freund. Sie zieht also in so Apartments, wo geschiedene Leute untereinander wohnen. Sie ist die Schriftstellerin, dann gibt es einen Arzt und einen Anwalt und sie wird mit den Worten begrüßt. Ach, Sie sind eine Schriftstellerin, wie schön, dann können Sie jetzt immer die Selbstmordbriefe schreiben für die Leute, die sich hier umbringen. Diese Scheidung dauert ein Jahr. Nachdem diese Scheidung durch ist, wollen sie, und sie sehr gedrückter Stimmung ist immer noch, will ihre beste Freundin Patty zusammen mit ihrer Partnerin, gerade ein Kind bekommen oder gerade schwanger geworden sind, sie dazu überreden, mal wieder vor die Tür zu gehen und ein bisschen zu leben. Deswegen tauschen diese beiden Frauen ihre beiden Tickets für eine romantische, queere Tour durch die Toskana gegen ein einzelnes Luxusticket ein und überreden diese schwer heterosexuelle Frau dazu, auf dieser queeren Tour durch die Toskana dabei zu sein. Das ist sie auch und ist sie so lange, bis sie in einem mehr oder weniger kleinen Städtchen, das erfunden ist, aber mitten in der Toskana liegt, an einem Tor vorbei fährt, das Brahmana heißt, und dahinter ist eine Villa. Und diese Villa, sie lässt dann den Bus anhalten, steigt aus diesem Bus, und weil sie vorher auf dem Markt dieses kleinen Städtchens einer Figur begegnet ist, die aussieht, als wäre sie aus einem Fellini-Film entlaufen, und also die kuschelt so mit kleinen Entchen und hat so große schwarze Hüte und elegante schwarze Kleider und heißt Catherine, und wohnt in diesem kleinen Städtchen. Und Catherine steht mit ihr vor dieser Wohnungsanzeige und sagt, do you wanna buy the villa? Und dann sagt Francis, well, that would be a terrible idea. Und dann sagt Catherine, aren't those the greatest? Jedenfalls kauft Francis diese Villa dann und fängt an, diese Villa mit einer Gruppe von polnischen Bauarbeitern auf Vordermann zu bringen und zu renovieren. Dabei verliebt sie sich und telefoniert öfter mal mit Patty, die in ihrer die in San Francisco sitzt und versucht, ein Kind auf die Welt zu bringen. Patty ist dann und freundet sich mit den Leuten in dem kleinen Städtchen an. Einer von denen ist der Bürgermeister, der ihr dann, nachdem sie zum ersten Mal in der Villa geschlafen hat, in einem vierten Unwetter sagt, was sie alles möchte, nämlich, dass es in dieser Villa eine Familie gibt, dass es in dieser Villa eine Hochzeit gibt, dass es in dieser Villa mehr Leben gibt. Zum Schluss des Films hat sie das alles unter anderem, weil Patty im achten Monat ihrer Schwangerschaft da aufgelaufen ist, nachdem ihre Freundin sie hat sitzen lassen, weil sie beschlossen hat, dass sie doch keine Mutter sein will, und ihr Kind da zur Welt bringt und einer von den polnischen Jungs, die ihr Haus renovieren, auf ihrer Villa heiratet. Das Schöne an dieser Komödie ist, dass man einer Frau dabei zugucken kann, wie sie wieder sie selbst wird. Denn nur darum geht es. Es geht gar nicht darum, sich für irgendeinen Mann zu verändern oder sich irgendwie zu verbiegen, sondern es geht darum, rauszufinden, wer man selbst ist und wie das alles ist. Das Ganze ist hochgradig witzig. Das Ganze dreht immer, wenn man denkt, jetzt kommt ein Rom-Com-Klischee genau an der richtigen Stelle ab. Also genau den Mann, von dem man immer glaubt, den kriegt sie jetzt und das wird ihr großes Glück. Den kriegt sie dann nicht, weil aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie oder der Mann sich dagegen entscheidet. Und das ist auch immer total gut und richtig so, weil zum Schluss ist diese Frau ganz sie selbst. Und Catherine ist mit meine Lieblingsnebenfigur, die ich in der Filmgeschichte kenne, weil Catherine ist eigentlich Anita Ekberg und ist eine große, elegante englische Fellini-Darstellerin, die halt, wenn sie zu viel gesoffen hat, in den Brunnen des Dorfes steigt und sich auszieht und dort irgendwie spielt. Sie ist jetzt in einem Fellini-Film oder die immer mit 25 Jahre jüngeren jugoslawischen Studenten spielt und sich von denen malen lässt, nackt. Und wenn Francis dann da reinkommt und irgendwie beschämt ist, sowas sagt wie, Francis, you're still sad and you're so boring, go away. Und also immer so diese Momente, jedwedes Rom-Com-Klischee, das in diesem Film auftauchen könnte, also die beste Freundin, die ihr dann zur Seite steht oder der Mann, der sie dann irgendwann rettet oder irgendwie sowas, das passiert alles überhaupt nicht. Und das Ganze ist im Sommer in der Toskana gedreht. Und wer sich im Februar oder Anfang März im regnerischen Deutschland mal was wirklich Gutes tun will, kann sich einfach anderthalb Stunden Toskana im Sommer geben.
Ich mache jetzt mal die Schulz. Wo ist denn die Schuld dabei? Wo ist denn das Guilty Pleasure?
Naja, das, was mich...
Das klingt alles wie ein sehr schöner Film, den man gut gesehen haben soll.
Das, was mich daran so ein bisschen schuldig zurücklässt, ist natürlich... also erstmal ist Audrey Wells inzwischen tot und es war ihr letzter Film. Sie hat danach noch an ein paar Drehbüchern mitgearbeitet. Aber ist dann auch, ich glaube, selber an Krebs gestorben oder irgendwie sowas. Und das, was mich daran schuldig zurücklässt, ist, dass jeder von meinen intellektuellen Freunden, dem ich diesen Film in die Hand drücke und sage, hier, you're gonna have fun, sagt, natürlich hatte ich Spaß daran, aber Herr Scholz, was ist denn das für ein irgendwie leichtgewichtiges und irgendwie so, ist man von der überhaupt nicht gewöhnt. Und ja, so.
Welcher Film ist mehr Guilty Pleasure, der oder Eat, Pray, Love?
Also Eat, Pray, Love ist ein
gleich an.
Also Eat, Pray, Love ist ein viel, viel schlechterer Film.
Okay. Also ist mehr Guilty Pleasure.
Also Eat, Pray, Love ist für mich auch kein Pleasure, weil ich die ganze Zeit davor sitze und denke, oh Gott, ist das schlecht. Ja. Und hier sitze so ich und ich hier so. Sitze ich und ich kann diesen Film inzwischen fast mitsprechen, weil ich ihn garantiert, also unter der Sonne der Toskana, weil ich den garantiert 15 oder 17 Mal gesehen habe. Weil wenn das ist so, es ist mein Guilty Pleasure, weil es auch mein Soul Food ist. Also wenn es mir schlecht geht, dann tue ich diesen Film in den DVD-Player und kann dann auch putzen oder dabei schreiben oder irgendwie sowas, weil inzwischen kann ich einfach an den Stellen, die ich besonders mag, immer mal hochgucken und mich freuen und dann auch wieder weggehen. Und ja, ich kann den nur empfehlen, also das kann man ja im Ende Februar, Anfang März vielleicht gebrauchen, der macht, dass es einem warm ums Herz wird und hat eine queere Nebenfigur, die überhaupt nicht angestrengt ist, sondern die einfach und die auch überhaupt nicht erklärt wird, sondern die da einfach ist und wem es nicht passt, der kann mich am Arsch
lecken. Ja, wir, Barbie, unser Auftrag ist, dass wir Paul ein bisschen mehr analysieren, um die tiefsitzenden Guilty Pleasures rauszufinden, weil das hier ist jetzt sozusagen ein Guilty Pleasure in ja, für uns Genussfernsehen, für Paul.
Aber ich fühle mich, Paul, ich bin doch so protestantisch-jüdisch, ich fühle mich doch immer gleich.
Nee, du hast einfach so doof, judgy, intellektuelle Freunde, die dir das Gefühl haben, dass du sowas nicht
gucken Paul darfst. Guckt mit einem Blick von außen auf sich. Ja. Und das müssen wir therapieren. Und da habe ich auch schon einen richtigen Film für dich.
Diese Überleitung. Frau Berlin. Wahnsinn.
Wir müssen Paul den Film zeigen, Im Himmel ist die Hölle los.
Oh. Ich kenne den Film doch.
Ja, dann solltest du den mal deinen intellektuellen Freunden vorspielen.
Aber die lieben den noch alle, aber das ist
Camp. Der ist wieder so ironisch das doof, dass der wieder Camp ist. Camp. Okay, gut. Okay, dann nehme ich das zurück. Oh Leute.
Aber nichtsdestotrotz hast du doch jetzt bestimmt.
Also, warte mal kurz, nur um das zu beantworten. Ja. Also mein wirkliches großes Guilty Pleasure.
Ach, jetzt kommt's.
Sind, also das lässt sich aber auch in einem Satz erklären, sind Zusammenschnitte von The Voice America, also irgendwie the 10 most moving blah, the 10 most amazing
Okay, so, das ist schon schlimm.
Ja, damit kann ich auch mal, wenn ich nicht schlafen kann, eine Nacht vor dem Computer zubringen.
Heulen,
natürlich. Ja, ja. Ugly crying.
Solche Hitlisten gucken ist schwer süchtelnd und sehr schlimm eigentlich. Ja, das stimmt. Sowieso dem Algorithmus zu folgen, ist schlimm.
Aber ich meine, es sind diese Momente, ne, wenn man heulend auf dem Klo sitzt mit eingeschlafenen Beinen, weil man schon 20 Minuten da sitzt,
und
dann weiß man irgendwie.
Ja, und wenn man auch weiß, das ist jetzt nur so geschnitten, auch mit genau der richtigen Musik unterlegt, dass ich es anrührend finde, wenn Sam Bailey bellt.
Und das ist es nicht schlimm, dass man es durchschaut und es trotzdem funktioniert?
Ja, es ist furchtbar.
Es ist schlimm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die persönliche Grenze für Guilty Pleasure ist ja bei jedem individuell anders. Paul glaubt, es gibt eine allgemeingültige Definition. Ich glaube das nicht. Ich habe zum Beispiel als Guilty Pleasure aus meinem privaten Leben jetzt rausgefunden, dass wenn ich mal zur asiatischen Pediküre gegenübergehe für 15 Euro und das machen lasse oder Maniküre, was selten vorkommt, aber ich lasse es mal machen, fühle ich mich, schuldig, weil ich weiß, dass ich irgendwie prekär beschäftigten Leuten da.
Weil Asien so groß ist und du nicht weißt, wo diese Leute wirklich herkommen?
Oder? Ja, weil die höchstwahrscheinlich irgendwo in Lichterrade im Achtbett ein Zimmer-Apartment von 15 Quadratmeter leben müssen.
Vermutest
und von morgens bis abends dahin und her geschleppt werden. Ja, weil es ja so eine Menschenhandelgeschichte gibt. Das ist bekannt, dass es das gibt, dass die Arbeitskräfte hierher. Da kriegst du keine richtige Antwort, weil das hat auch was mit Mafia zu tun, bloß nicht mit der italienischen, sondern mit der mit einer anderen, die mit Menschenhandel zu tun hat, und die landen in diesen, das sind alles junge Frauen, die da Tag und Nacht die eingewachsenen Fußnägel von irgendwelchen Mitteleuropäern behandeln müssen. Und das finde ich ganz schlimm, aber da gehe ich trotzdem manchmal hin und finde es
ich
ganz schlimm.
Ich wusste das gar nicht, dass das ein Ding ist tatsächlich, dass es in diesen Nagelsalons so eine
ja, das ist hier gerade in Berlin, dieses Don Juan Center ist der europäische Hotspot für asiatischen Menschenhandel.
Seriously?
Und das kommt alles aus den früheren Verbindungen Vietnam, DDR. Mhm. Und die sind alle, das sind alles welche, wenn du da hinter die Fassade guckst, ist nur Unglück und Leid. Ich hatte mal was mit einem der in so einem Dings arbeitet, also ein junger homosexueller Mann, und der hatte nie Zeit, weil der von morgens bis abends immer da arbeiten musste und der hat nichts verdient. Das ganze Geld wird ihm weggenommen und die müssen abgeben und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich peinlich, also nicht peinlich, es ist ein Verbrechen und es ist ganz schlimm. Da müsste man, warum gehe ich da hin? Das ist die Frage, genau. Das ist genau die Frage, weswegen ich ein Guilty Pleasure habe, wenn ich da hingehe. Weil ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. So.
Na, zur Fußpflege, die halt was Anständiges
ist. Ja, habe ich halt nicht. Ja. Bei mir im Einkaufszentrum gibt es nur solche. Aber das ist so ein Guilty Pleasure, was ernsthaft
Guilty Pleasure
ist.
Könntest du vielleicht auch 100 Meter die Straße runtergehen?
Ja, aber dann denke ich auch an mein Portemonnaie und gehe dann doch wieder dahin. Das ist mein Guilty Pleasure. Also Pleasure in diesem Fall ist das falsche Wort höchstwahrscheinlich. Es ist einfach ein schlechtes Gewissen. Das ist die ernsthafte Seite. Die ich jetzt auch nicht, ich will ja hier nicht die Stimmung kaputt machen, aber es ist die ernsthafte Sache, die ich auch mit diesem Begriff assoziiere.
Naja, und ich meine, da sind wir alle, das muss, die Schuld soll jetzt auch nicht auf dir bleiben. Ich meine, da sind wir alle mitschuldig, die wir bei Amazon bestellen, die wir so, Waren aus Südostasien ziehen, die in irgendwelchen
überall
Wissen oder hier, bei Wish.
Ja,
oder sowas, nee, aber ich meine, ne, wir müssen es gar nicht, das finde ich immer problematisch, auch dass es eben auf diese Apps reduziert wird. Jeder H&M
Primark.
Nicht mal nur Primark, ich meine, H&M und Zara produziert den gleichen Scheiß-Läden.
Ja. Das so, ist,
it's the same shit. Jedes iPhone, jedes Smartphone heute ist, ne, das sind Materialien drin.
Kinderarbeit aus sonst wo, ja.
Genau. Also man muss es immer gar nicht, ich glaube, es wird den Leuten viel zu einfach gemacht, diese Schuld von sich wegzuweisen, weil man eben nicht bei Primark kauft oder weil man nicht zur Fußpflege geht oder so. Diese Mitschuld tragen wir alle, die wir in der, in Anführungsstrichen, zivilisierten westlichen Welt leben.
In der ersten,
die wir konsumorientiert alle zwei Jahre ein neues Handy haben und unsere Sweaters irgendwie Fast Fashion sind. Diese Schuld tragen wir alle mit.
Punkt. Genau, das ist auch irgendwie ein Teil der Bürde Guilty Pleasures. Aber die lustige Guilty Pleasures, die wir jetzt gerade gehört haben in Unter der Sonne der Toskana und die Mafia-Sendung, die ich jetzt heimlich auch gucken werde, wahrscheinlich. Die habe ich natürlich auch im Sinne von, dass ich mich erinnere, als Kind habe ich geguckt, das Haus am Eaton Place. Kennt ihr das noch?
Boah, das ist doch aber großartig.
Das war ja so eine, das hieß ja Upstairs Downstairs in England und das war auch sowas, so eine ganz frühe Downton Abbey.
Ja.
Genau, ganz früh die erste Serie, die über auch mindestens 20 Jahre lief in England. Und das war auch eben die Geschichte der Dienerschaft und die Geschichte der Herrschaft. Und ich weiß noch, ein Stubenmädchen hieß Rose und das war so eine hässliche. Und die habe ich immer bemitleidet. Da war ich vielleicht 7 oder so. Und aus der Zeit will ich mich selber vor mir selber entschuldigen, stammt wohl meine perverse Vorliebe für diese schrecklichen Klassenunterschied zementierenden Serien wie Downton Abbey zum Beispiel. Abbey
oder die Goldenburgs.
Und die Goldenburgs zum Beispiel. Die Goldenburgs waren ein sehr gutes Beispiel. Die Goldenburgs waren mein Highlight. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg nur Baalbek Pilsener gekauft, weil ich Ruth Maria Kubitschek als Frau Baalbek, als deutsche Alexis
identifiziert. Ruth Maria Kubitschek, den Namen habe ich bestimmt 10 Jahre nicht
die
gehört.
Die ganz große Ruth Maria Kubitschek, die habe ich als deutsche Alexis identifiziert in dieser Serie und die Nymphomane Iris Berben als nymphomane Tochter und Brigitte Horney als alte kutschenfahrende Gräfin und so.
Ich gebe in diesem Zusammenhang nochmal einen großen Tipp ab. Der weiße Clown, Christiane Hörbiger, wer mal was wirklich Lustiges lesen will.
Hat die darüber ein Buch geschrieben oder was?
Nö, er wollte einfach mal was Kluges sagen.
Nee,
Ruth Maria Kubitschek. Die sah ja toll
lebt die
aus.
Ja, die sah toll aus. Die hatte diese Katzenaugen.
Die habe ich ganz ja so vergessen. Und jetzt sagst du das und jetzt fällt ihm
wieder ein. Ja, Maria Kubitschek ist für mich unvergesslich, weil sie ja auch in Kiroyal mitgespielt hat.
Ja, und gut.
Und gut. Sie eine fantastische Schauspielerin ist und mein Lieblingssatz in der deutschen
Fernsehgeschichte. Und die ist 90 und die lebt noch.
Ja, und sie meinen Lieblingssatz in der deutschen Fernsehgeschichte gesagt hat, der bedeutet, Baby, der heißt, Baby, das ist ja ekelhaft. Schaffen Sie das denn noch für die Donnerstagsausgabe?
Ja, die ist sowieso so groß. Aber eine schwere Esoterikerin, ganz doll. Aber
Shirley MacLaine esoterisch?
Oder? Ja, noch schlimmer. Oh. Aber sie war auch jahrzehntelang zusammen mit Wolfgang Rademann, dem großen, verrückten Produzenten, der das Traumschiff und die Schwarzwaldklinik gemacht hat und ein vollkommen Irrer gewesen ist. Und dass die das mit dem zusammen 20, 30 Jahre geschafft hat, war schon ein Hut ab. Also die Goldenburgs, genau, und Downton Abbey als ein prominentes Beispiel und als ganz aktuelles Beispiel, aber nicht empfehlenswert, The Gilded Age, also aus der Feder des oder aus der Ideenschmiede
desselben. Nicht sagen, ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, doch, ich erzähle jetzt ein bisschen darüber. Ich habe es nämlich schon gesehen und es ist scheiße, aber es ist trotzdem so gut, dass man es gerne als Guilty Pleasure gucken kann. Es ist also dasselbe wie Downton Abbey, bloß in New York um 1870.
Mit Miranda.
Wo ne? die Miranda spielt, die
und Christine Baranski.
Christine Baranski spielt die böse, 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 alt,
kann sie halt.
Reiche New Yorkerin, die eben auf der Seite der Thunderbills und wie sie alle hießen. Und gegenüber baut sich der Neureiche mit Eisenbahntrassen reich gewordene Multimillionär mit seiner von manischen Ehrgeiz getriebenen Frau in die oberste Gesellschaft vorzustoßen, eine Riesen, ein Palast, und der Kampf ist also altes Geld gegen neues Geld mit verschiedenen Protagonisten auf der Herrscheretage und auf der Dienstbotenetage geht es natürlich auch drunter und drüber, und das ist alles im Prinzip dasselbe in Grün, bloß nicht so gut wie Downton Abbey, aber man kann es sich angucken, und das ist mein Guilty Pleasure aktuell. Und ich weiß nicht, was ich so faszinierend finde an diesen zementierten, unüberwindbaren Klassenunterschieden und den Konflikten, die sie daraus schlagen, die Funken, die daraus geschlagen werden für solche Serienformate.
Naja, bei Downton, kann es nicht erklären. Bei Downton war es einfach.
Erklär.
Bei Downton war es einfach die Kombination aus diesen ganzen schönen Bildern, und einer gewissen Form von Bitchigkeit und Humor, den man als schwuler Mann einfach sehr gut gutieren kann. Also, dass die Schwestern sich spärlich gegenseitig behaken und zwischendurch kommt halt Maggie Smith um die Ecke und spielt ja, die
Traum,
adlige Sophia Petrillo.
Ja,
ist doch traumhaft. Und diese ganzen schönen, aber trotteligen Männer, die da auch vorkommen, ist doch sehr hübsch.
Ja,
und also,
das stimmt.
Du hast natürlich irgendwie, und außerdem gibt's auch eine schwule Figur, die natürlich nie irgendjemand küsst oder irgendjemand anfasst oder irgendwie sowas. Das ist halt alles, war halt zu der Zeit, als es lief, die bestgemachte und teuerste Soap, die es zum damaligen Zeitpunkt gab.
Absolut.
Und natürlich war es ein Soap und natürlich war es billig.
Crown gehört ja auch mit da rein sozusagen. Also diese, warum gucke ich Sachen? Das ist
nochmal eine andere Nummer.
Ja, aber warum gucke ich gerne Sachen, die früher handeln? Glaube ich, dass ich dadurch für mein heutiges Leben irgendwas da generieren kann? Eigentlich ja nicht.
Na, ich glaube, es ist einfach so die übliche Rückschau in die Vergangenheit, wo Sachen so funktionieren, wie man es kennt. Also man muss halt bestimmte Dinge, wenn man Downton guckt, muss man nicht die Frage stellen, wo sind denn hier die POC-Figuren, weil die gab es auf vielen in
Ach
vielen
so,
Häusern
das,
dieser
ja,
Art einfach nicht.
Sein.
Man muss nicht die Frage stellen, wo sind denn hier bestimmte, sondern du kannst es einfach als
schöne heile Welt von
gegebenen,
früher.
Na nicht schöne heile Welt, sondern einfach eine Welt, in der du die jeweiligen Möglichkeiten sehr genau kennst und wo Sachen sich halt nicht unbedingt weiterentwickeln.
Also eine Sehnsucht nach einer gewissen gesellschaftlichen Struktur, die heutzutage im Guten aufgeweicht wird.
Na, sagen wir mal nach einer einfacheren Welt, wenn das Schlimmste, das eine Figur, also wenn das Schlimmste, was eine Figur machen kann, um bestimmten Dingen zu widersprechen, ist, dass sie entweder mit einer POC-Figur zusammen ist, mit der sie natürlich nicht zusammen sein darf, oder einen Juden heiratet, dann sind die Sachen natürlich relativ einfach und du betrachtest Dinge natürlich immer nur aus einem Blickwinkel. Nämlich immer aus dem Blickwinkel von reichen, weißen Menschen.
In The Gilded Age ist eine der Hauptpersonen jetzt eine junge Schwarze, die in diesem weißen Altgeldhaushalt angestellt wird als Sekretärin, aber eigentlich Schriftstellerin werden will. Also das ist schon eine Figur, die höchstwahrscheinlich dann zeigen soll, dass auch der heutige Anspruch des Publikums, dem wird damit Rechnung getragen. Was in dem Fall aber auch irgendwie reinpasst. Man muss es halt
naja, sich selber mal angucken. Dann gilt sowohl für The Gilded Age, was wovon ich noch nicht eine Minute gesehen habe, da kann ich also nur drüber spekulieren, wie auch für Downton. Das waren halt brillante Schauspieler.
Ja, das ist bei also, The Gilded Age
da kannst
auch.
Du
das
den kannst
Schauspieler,
du,
aber das Buch so, ist schlechter.
Dann, naja, das Buch ist auch nicht immer schlecht, aber denen kannst du halt Sachen geben und die machen daraus was. Und wenn du im Prinzip von Downton hat ja kaum jemand irgendwas behalten, außer dass Frau Smith halt pro Folge 3 echte Treffer landen darf.
Mindestens.
Und da auch für nichts weiter da ist, als die Treffer zu landen. Also sie ist ja kein, sie darf halt ab und zu mal, sie darf halt ab und zu mal zeigen, dass sie noch andere Gefühle hat, als außer eine Bitch zu sein, aber auch nicht besonders viele.
Nee. Also, I like
es kommt
her.
Ein neuer Spielfilm.
I really
jetzt.
Like
her. Es kommt ein neuer Spielfilm im März. Ich glaube, das
erinnert
ist
ihr euch an eine Leiche zum Dessert?
Ja.
Ist ja eigentlich auch Schrott. Also ja. Einer dieser Filme, die ich
komisch
als Kind wahnsinnig ja, gern geschaut habe und dann jetzt gerade mit Florian Hetz neulich nochmal geschaut habe und wir waren uns beide einig.
Geht nicht mehr.
Actually, it's really bad. Aber ja. Es ist nach wie vor diese Szene mit Maggie Smith, wo sie irgendwie die Alte guckt, I like her, I really like her. Ja. Mit so einem lustvollen Grinsen im Gesicht. Und es ist halt nach wie vor, ich meine, da war die 30, ist eine Frau, die ja auch nie jung war optisch, ne? Die ja. War ja immer schon irgendwie alt. Aber halt, fickende Hölle, also die war halt immer schon gut und die kann in einem
ich
Satz.
Halt, ich finde halt so einen Satz zu sagen.
Kann die.
Ja. Ich finde halt so einen Satz zu sagen wie we can't possibly mourn every foreigner. We would be in a constant state of hysteria every time we open a newspaper. Also sowas kommt, sowas kommt. Sowas kommt.
Die Paul freut sich über den Satz.
Ich freue mich. Weil sowas komplett Rassistisches zu sagen und das aber auf eine Art zu machen, dass man das die Figur nicht übel nimmt, sondern einfach als was erkennt.
Das liegt aber auch an der Art, wie die Figur
was
entworfen ist.
Was ja, diese genau. Figur sagen würde,
ja.
Das ist
amüsant. Ist amüsant. Ja auch ein bisschen Guilty Pleasure. Also insofern right. Habe ich das ja nicht ganz falsch rausgesucht.
Nein, nein. Und ja. Ihr habt doch jetzt 2 Stunden lang sehr schön darüber gesprochen.
Das stimmt.
Das ist doch auch schön.
Ja.
Ist es schon ihr unterhaltet euch zu selten.
Ja.
Nein, nein, ich meine nur das jetzt über The Gilded Age. Nein, wir sind bei 1,25. Es ist gut. Alles in
Ordnung. Wir wollen euch auch nicht überstrapazieren
nein,
mit unserer
nein.
Guilty Pleasure. Nein, aber nein. Ihr könnt uns eure schreiben.
Um ja, und vielleicht sind es noch ein paar richtige dabei, wie
ja.
Celebrity Sex Tapes oder sowas, ne? Die wirklich moralisch nicht so ganz eindeutig, also eigentlich relativ eindeutig klar zu bewerten sind. Aber ja, wir schauen sie trotzdem. Sowas.
Ich also
nicht so Filme
aber,
unter der
aber
Sonne
jetzt
der Toskana.
Mal ohne Scheiß. Also das ist ja was, so, das können, darüber können wir nochmal gut reden. Weil solche Sachen zu machen, wie sich Fotos anzugucken, auf denen Celebrities drauf sind oder sich irgendwelche Filmchen anzugucken, in denen man angeblich die Schwänze von irgendwelchen Männern sieht. Ich finde das ja für die Konsumenten dann immer ein bisschen peinlich, weil ich dann immer denke, warum? Porn exists. Why are you watching this?
Also du hast gerade 3 Filme erzählt und die Einführung war, dass das toll ist, weil man die da nackt von hinten sieht oder auch manchmal auch von vorne.
Weil das noch
die Faszination.
Weil das noch mehr ist als nur das. Also es ist halt sind halt alles 3 einigermaßen anständige Filme. Einer davon ist sogar wirklich.
Nein. Aber das Guilty Pleasure war der Arsch.
Ja, so. Und das ist es bei Celebrity Sex Tapes auch. Also ich fand es sehr spannend zu wissen, wie heißt der heiße irisch-amerikanische Schauspieler, der Kassengift ist.
Colin Farrell?
Genau, Colin Farrell. Da wollte ich unbedingt wissen, wie der Schwanz aussieht, weil so viel darüber
das
gesprochen wurde.
Das will ich auch wissen. Und wo sehe ich das?
Kann ich dir geben.
Oh ja.
Kannst du auch einfach damit schalten.
Also
du kannst, auch einfach,
kann
du kannst auch einfach Colin Farrell Sextape eingeben, das findest
ja,
du auch.
So, okay. Das wollte ich schon gucken. Also es ist dann ja schon auch eine Obsession, wenn man irgendjemanden hot findet, dann zu googeln.
Naja, mein Problem dabei ist...
It's guilty.
Ja, mein Problem dabei ist, wenn... Okay, das gab ja diesen komischen irgendwie dieses Königs- oder Wikinger- oder was auch immer Film, wo der Schwanz von Chris Pine zu sehen ist. Und wenn dann ernsthafte Filmkritikerinnen über diesen relativ guten Film direkt aus Venedig nichts weiter zu twittern haben als Filmtitel und Chris Pines Penis, dann finde ich das irgendwie, dann sitze ich davor und denke, get a new job.
Ja gut,
so,
aber Dennis ist ja
die Prämisse der Folge war ja aber nicht... ne, ist das eine adäquate Filmkritik, sondern Guilty Pleasures. Und da fällt es halt runter. Natürlich will ich wissen, wie Chris Pines Pimmel aussieht.
Ja. Wann machen wir mal eine Folge mit der Frage, was schlägt eigentlich was? Jugend oder Geld oder Schwanzgröße?
Oder Männlichkeit.
Das ist mal, das treibt mich ja manchmal um.
Ich weiß nicht, ob wir da eine ganze Folge zusammenkriegen, aber wir sollten mal drüber
reden. Nächstes Mal. Leute, nächstes Mal.
Ja. nächstes Mal.
Ihr Lieben.
Du sind schon wieder anderthalb
so,
Stunden.
So, würde Tatjana mit einem älteren, nicht gut anzuguckenden, aber reichen Mann ins Bett gehen? Das klären wir in der nächsten Folge.
Wenn er einen großen Penis hat, ist die Antwort ja.
Ja, das hat er gerade nicht genannt. Er hat Geld genannt. Geld gegen großen Penis und gegen Jugend. Würde ich sagen, so. Nein.
Aber mit großem Penis?
Geld, also Geld und großer Penis gegen Jugend, würde ich sagen, schlägt Jugend, ja.
There we go.
Ja,
das ist
ja. Geld ja. Und großer Penis schlägt
Problematik-Bingo mit schlägt, Tatjana Berlin.
Absolut.
Aber
absolut.
Geht es dann auch, schlägt auch, schlagen auch Jugend und Geld oder großer Penis und Jugend
das
Geld?
Ist eine große also, Frage im Berliner Szeneleben.
Ich habe diesen Loriot-Sketch mit Salami.
Ich bitte euch.
Nee, das ist Habkerkeling.
Das ist die Entscheidung, die die Jungschen nee, heute alle Bio. Im Kopf haben. Die haben nur drei Schubladen. Pfanne, Geld, Schwanzgröße,
Schatzi, I'm an ass, man. Mir sind große Schwänze so egal.
Gut, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben, liebe Leute, ist diese Folge hier einfach mal zu Ende.
Unser Dom-Top hat gerade
nicht
gesprochen.
Besser, es wird nicht besser. Und
wir übersteuern
wenn
die
ihr Tatjana
Zeit,
Geld, große Penisse Kreis. Oder Jugend schicken wollt, könnt ihr das per E-Mail tun an tooldtodayoungpodcast@gmail.com.
Ich kriege nur Schwanzpfehl dazu geschickt, toll, danke.
Die nehmen wir auch, das geht ja eh alles an mich. Okay. Ich filtere das raus, so, was dir gefallen könnte und schicke es dann weiter.
Sie behält also alle so, Guten und schreibt sie selber heimlich an.
Falls diese Folge von Mafiosis gehört wird und Barbie und einer davon Barbie zu seiner Housewife machen möchte, können wir dann auch reden.
No, not interested. Ihr kennt das Prozedere, wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt bitte diese Folge auf Social Media, empfehlt uns euren Freunden, gebt uns bei Apple Podcast und bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung, netten Kommentar könnt ihr auch da lassen und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wir freuen uns drauf.
Wenn wir nicht bis dahin von der Mafia
ja,
gelünscht,
vom Remo
ausgelocht, ihr wisst schon.
ausgelocht wurden.
So. Ermordet werden.
Bleibt uns gesund, auf Wiedergehör.
Tschüss.
Ciao. Habe ich Ciao gesagt. Italo-amerikanisch Ciao.